Hallo und herzlich willkommen zu Episode 86 unseres Zentralasien-Tour-Podcasts. Wir befinden uns gerade in dem kleinen Städtchen Attambua auf der Insel Timor. Und Attambua ist unsere letzte Stadt in Indonesien und entsprechend wird das jetzt hier heute auch unsere letzte Indonesien-Podcast-Episode werden. Heute, das ist Samstag, der 23. August 2025 und bevor wir jetzt mit Indonesien einsteigen, müssen wir noch kurz einen kleinen Sicherheitshinweis zur letzten Episode nachreichen, denn dort hatten wir ja davon erzählt, dass wir uns eine Schwimmbrille zum Tauchen angeschafft haben und das ist nicht ganz unproblematisch, wie man uns mitgeteilt hat.
Ja, Moni und Chris von Bike to Dive, zwei Radreisekollegen und gleichzeitig erfahrene Taucher, haben uns nach der letzten Episode darauf aufmerksam gemacht, dass man mit Schwimmbrillen nicht tiefer tauchen sollte als einen Meter. Und das liegt einfach daran, dass der Druck unter Wasser natürlich sehr schnell zunimmt. Und wenn man dann also eine Brille vor den Augen hat, dann ist der Druck zwischen Brille und Augen der gleiche wie über dem Wasser. Gleichzeitig drückt aber überall sonst, also insbesondere durch die Nase, eben der höhere Druck des tieferen Wassers rein und dann werden die Augen so ein bisschen nach außen gedrückt sozusagen. Es ist also schlecht für die Augen und das war uns tatsächlich noch nicht bewusst vorher. Und ja, wir wollten das hier kurz mal anmerken, nicht, dass irgendwas uns nachgemacht wird und das dann nicht beachtet wird. Ja, wir stehen jetzt hier also kurz vor der Ausreise aus Indonesien nach 7 Inseln, 56 Tagen und über 3000 Kilometer in diesem Land. Das sind zum Vergleich mehr Kilometer als in Saudi-Arabien. Über Batam und West-Java haben wir in Episode 83 berichtet, über Ost-Java und Bali dann in Episode 84 und in der letzten Episode, Episode 85, dann über Lombok und Sumbawa. Was also jetzt noch fehlt entlang unserer Route, sind die Inseln Flores und Timor. Und genau das machen wir eben heute in Episode 86.
Ja, wobei genau genommen geht es heute nur um Flores und um den westlichen Teil der Insel Timor. Denn wir werden Indonesien in Kürze über eine seiner wenigen Landgrenzen verlassen. Die Insel Timor, die ist nämlich zweigeteilt. Nur der westliche Teil der Insel Timor gehört zu Indonesien. Der östliche Teil hingegen ist ein eigenes Land namens Osttimor oder offiziell auch Timor-Leste. Und das heißt, wir werden jetzt dann eben morgen, spätestens übermorgen, nach Osttimor einreisen. Und ja, über Osttimor werden wir dann in der nächsten Episode sprechen und sicherlich dann auch erklären, wie es eigentlich dazu kam, dass dieses Land, dass die Osthälfte der Insel Timor, dass das ein eigenes, unabhängiges Land ist.
Aber für heute bleiben wir noch in Indonesien und da beginnen wir wie immer chronologisch, das heißt auf Flores. Und ja, den folgenden Teil, den haben wir bereits in unserer letzten Stadt auf Flores aufgenommen, nämlich Ende. Und eine kurze Warnung zu dieser Aufnahme, wir haben da ganz schön raue Stimmen, vermutlich zumindest, weil wir da ein bisschen krank waren. Das wird auch noch Thema sein in dem Einspieler. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr. In Labuan Bajo haben wir die letzte Episode veröffentlicht. Das ist ein kleines Städtchen bereits auf der Insel Flores, genauer gesagt ganz im Westen der Insel, wo wir auch mit der Fähre von der Insel Sumbawa angekommen sind. Und wir hatten in der letzten Episode ja schon erzählt, dass Labuan Bajo ein erstaunlich touristischer Ort ist, was wir gar nicht so gedacht hätten vorher. Aber für uns bedeutet das, wir haben natürlich nochmal die Chance auf Pizza und Pasta genutzt, die da auch ganz gut war.
Ja, es gab da so ein Pasta-Restaurant, wo man so 4, 5 verschiedene Pastasorten, darunter auch so Raritäten für Asien wie Gnocchi oder so, auswählen konnte. Und dann 4 Soßen waren es, glaube ich. Und dann konnte man quasi jede Pastasorte mit jeder Soße haben, konnte man sich quasi aussuchen. Das war echt gar nicht schlecht. Und die waren auch selbst handgemacht, diese Pasta, so wie ich das verstanden habe und auch so, wie es geschmeckt hat.
Ja, da konnte man also nochmal Energie auffüllen, bevor wir uns dann aufgemacht haben zur Durchquerung der Insel von West nach Ost. Wobei man ja sagen muss, dass Flores, abgesehen von Batam, vielleicht die einzige indonesische Insel ist, die wir nicht komplett der Länge nach durchquert haben jetzt. Wir sind nämlich eben nur bis in die Stadt Ende gefahren.
Ja, und diese Stadt Ende, die liegt kontraintuitiverweise nicht am anderen Ende der Insel Flores, sondern eben ungefähr in der Mitte. Also genau genommen an der Südküste von Flores, aber eben in Ost-West-Richtung, gesehen, relativ mittig. Und wir sind nur bis Ende gefahren, weil von hier aus eben unsere Fähre auf unsere nächste Insel Timor fährt. Insofern haben wir jetzt die Insel Flores nur so ungefähr zur Hälfte durchquert. Aber das waren trotzdem immerhin noch knapp 400 Kilometer und dafür haben wir 7 Fahrtage gebraucht.
Ja, und zwar, weil zumindest ich lange schon am Ende war, bevor wir überhaupt ein Ende angekommen sind. Aber dazu später mehr.
Man sieht diese Stadt hier mit ihrem Namen, die eignet sich sehr gut für zahlreiche und mannigfaltige Wortspiele und Wortwitze.
Ja, jedenfalls nämlich, wer in der letzten Episode gut aufgepasst hat und ein bisschen Kopf rechnen kann, dem fällt vielleicht auf, wir sind auf Flores halt deutlich langsamer vorangekommen als noch auf Lombok und Sumbawa. Und es liegt vor allem daran, dass die Straßen hier deutlich bergiger verlaufen. Grob gesagt gibt es 3 mögliche Routen, von Labuan Bajo bis nach Ende. Also einmal die Standardroute, von der wir am meisten gehört haben, das andere sie nehmen, ist einfach nur die Hauptstraße, die vor allem im Inselinnern verläuft.
Ja, und absurderweise, also obwohl es die Hauptstraße ist, ist es tatsächlich die längste der 3 Strecken und auch die mit den meisten Höhenmetern, was ja für eine Hauptstraße schon eher ungewöhnlich ist. Aber trotzdem, obwohl es die Hauptstraße, die längste Strecke und die meisten Höhenmeter sind, scheint es irgendwie so, nach allem, was wir von anderen Radreisenden mitbekommen haben, irgendwie die erste Wahl vieler Radreisenden zu sein, was ich ehrlich gesagt nicht so ganz nachvollziehen kann.
Naja, ein bisschen schon, weil von der Straße weiß man gesichert, dass sie durchgehend asphaltiert ist und eine ordentliche Straßenqualität hat und dass sie auf jeden Fall auch durchgängig existiert und fahrbar ist. Deswegen nehmen sie wahrscheinlich die meisten. Da kommen wir dann nämlich auch schon zu den Alternativen. Es gibt nämlich zusätzlich noch kleinere Straßen an der Nordküste oder eben an der Südküste. Beide haben ähnlich viele Höhenmeter, also jeweils ein bisschen weniger eben als die Hauptstraße, wobei immer noch ordentlich viel auf jeden Fall.
Also das Verhältnis ist so, dass die Süd- und Nordküstenroute so 7000 Höhenmeter hat auf der Strecke zwischen Labuan Bajo und Ende und die Hauptstraße hätte halt so 9000, so ganz grob.
Weil ich natürlich nicht weiß, wie viele Artefacts auf der Hauptstraße dabei sind, weil sie da vielleicht mal einen Hügel weggesprengt haben, damit die Straße durchgeht. Wissen wir nicht genau. Jedenfalls, wenn man jetzt die Nordküstenroute und die Südküstenroute vergleicht, dann ist die Südküste, also die Strecke dort, etwas kürzer, allerdings auch deutlich unsicherer. Also insbesondere der Zustand der Straße ist unklar. Also ist es Schotter, ist es asphaltiert, ist es überhaupt da? Also gibt es vielleicht auch irgendwo Flussquerungen, weil keine Brücke da ist oder die Brücke eingestürzt ist. Außerdem erspart die Südküstenroute einem weniger Hauptstraßenstrecke. Da muss man halt noch ein ganzes Stück an der Hauptstraße langfahren, um da erstmal hinzukommen. Dagegen ist es so, dass die Straße an der Nordküste mit Google Street View eigentlich fast durchgehend dokumentiert ist. Also da fehlt nur ein ganz kleines Stück tatsächlich. Das heißt, man kann einigermaßen davon ausgehen, dass die Straße so existiert tatsächlich, wie sie auf der Karte eingezeichnet ist. Sie ist überwiegend, also größtenteils asphaltiert und es sollte auch die Brücken geben, wo nötig. Das heißt, für uns war die Entscheidung dann nicht so schwierig. Wir haben uns eben für die Nordroute entschieden.
Ja, richtig, genau. Allerdings führt diese Nordküstenroute erstmal auch überhaupt gar nicht an der Küste entlang, sondern so die ersten 140 Kilometer führt sie vor allem erstmal durch die Berge. Und am Tag 1 hinter Labuan Bajo, also man ist dann tatsächlich schon nach 10 Kilometern oder so, nachdem wir aus Labuan Bajo rausgefahren sind, konnten wir die Hauptstraße dann verlassen und auf diese kleinere Nordküstenroute, sage ich mal, einbiegen. Und ab da war das dann eine kleine, schmale Straße. Das Verkehrsaufkommen war so, ja, so lala, sage ich mal. Also ich meine, es wird schon weniger sein als auf der Hauptstraße, gehe ich mal schwer davon aus. Und es ist auch niedrig genug gewesen, dass diese, ich halte mir die Ohren zu, wenn jemand kommt, Taktik gegen das Hupen, wie wir sie in der letzten Episode beschrieben haben, anwendbar ist, ohne dass man quasi die ganze Zeit einhändig fahren und die Hand aufs Ohr legen muss. Aber ja, so für die Größe der Straße hätte es trotzdem noch ein bisschen weniger Verkehr gerne sein dürfen. Aber so ist das halt in Indonesien. Ne? Also für indonesische Verhältnisse mal wieder war der Verkehr eigentlich ganz in Ordnung. Jedenfalls war es so, dass die Straße fast nur durch ziemlich unberührten Bergwald geführt hat, also jetzt jedenfalls hier am ersten Tag. Das war eigentlich schon echt ganz schön, muss man sagen. Und also wirklich der Wald, der begann auch wirklich direkt neben der Straße, also teilweise sogar auf der Straße, im Sinne von, dass halt nicht selten auch die Pflanzen sogar so einen halben Meter in die Straße hineingewuchert sind. Also da gab es keinen irgendwie Grünstreifen oder so neben der Straße, sondern da war der Asphalt zu Ende und zack ging der Wald und die Bäume und die Büsche los oder wie gesagt teilweise schon einen halben Meter auf dem Asphalt. Und dadurch war die Straße halt noch schmaler, als sie ohnehin schon gewesen wäre.
Ja, und der erste Tag bestand dann darin, erstmal extrem steil auf 500 Meter hochzufahren. Also im Schnitt waren es 10%, Betonung aber auf Schnitt. Und auf der anderen Seite musste man dann eben wieder auf fast 0 Meter runterfahren. Genauso steil, aber ich würde sagen, das ist dann weniger schlimm als das Hochfahren. Dort hat man dann ein weites Tal gequert. Da gab es dann auch wieder Reisanbau und ein paar Dörfer. Und in einem der Dörfer haben wir dann auch direkt einen Einspieler aufgenommen. Dazu aber nochmal kurz zur Erinnerung aus der letzten Episode. Wir hatten ja nun die Islamosphäre verlassen, voraussichtlich auch endgültig für diese Tour. Während Sumbawa also noch muslimisch war, ist Flores jetzt zu 90% katholisch tatsächlich. Das nur so als Grundlage vielleicht ein bisschen und nun zum Einspieler.
Sind jetzt hier durch unser erstes etwas größeres Dorf oder unser erstes richtiges Dorf. Wir gefahren in den Bergen auf Flores. Und das Erste, was uns so ein bisschen aufgefallen ist, ich jedenfalls hatte so ein bisschen den Eindruck, dass es doch im Vergleich zu den bisherigen Inseln noch mehr so ein bisschen so ein Südsee-Flair hat. Hört man jetzt vielleicht auch in der Musik im Hintergrund. Ist halt nicht mehr so diese islamische Musik oder westliche Musik auch teilweise, hatte man auch relativ viel eigentlich auf den vergangenen Inseln, auch auf Sumbawa. Und hier jetzt eben doch eher so ein bisschen so eine, weiß ich nicht, ja, erinnert mich einfach so ein bisschen an Südsee eben. Und dann kommt noch dazu, dass die Häuschen halt wieder so Holzhäuser, Holzhütten eher sind mit Blechdächern, Wellblechdächern, teilweise auch verrostet. Und naja, auch halt, dass die Frauen halt nicht mehr verschleiert sind, sondern teilweise auch wieder kurze Hosen tragen. Alle relativ bunte T-Shirts, Hosen in verschiedenen Farben auch irgendwie. Auch die Männer teilweise, also jetzt vielleicht nicht gerade Hawaii-Hemden und keine Blumenketten, aber es geht schon so ein bisschen in die Richtung, würde ich sagen.
Ja, hier in den Bergen ist jetzt auch wieder grüner, also hat man auch wieder mehr diesen tropischen Wald. Passt vielleicht auch mehr, wie man sich so Südseeinseln vorstellt.
Ja, nicht mehr so staubig und irgendwie auch ein bisschen das Gefühl, dass die Hütten nicht mehr so dicht stehen und um die Hütten rum dann halt auch oft noch viel Grün ist und Palmen und so. Und dann, ja, jetzt sind wir eben gerade durch das Dorf gefahren. Natürlich war mal wieder Schule aus. Irgendwie ist immer Schule aus. Gerade wenn wir durch irgendwie ein Dorf fahren, ist immer Schule aus in dem Dorf. Haben wir in der letzten Episode schon erzählt. Und dann waren da halt irgendwelche Grundschulkinder. Also wirklich noch relativ jung. Also erste Klasse, würde ich teilweise sagen. 20, 30, 40, 50. Die uns alle hinterhergerannt sind. Aber mit einem Strahlen im Gesicht, mit einem Lächeln und haben gewunken und so. Also nicht bedrohlich. Aber die sind ja alle mit uns mitgerannt und wirklich 300, 400, 500 Meter durch das Dorf und eine Schar von Kindern hinter uns. Und wir haben halt zurückgewunken und so und hallo, hallo gesagt. Und sind dann mit dieser Schar aus Kindern im Schlepptau durch das Dorf gezogen. Und ich glaube, es hat auch die Leute, die Erwachsenen, die dann wieder vor den Hütten saßen, natürlich auch relativ belustigt. Und die haben uns dann auch zugewunken. Und ja, das war echt witzig, so, also so, dass uns so viele, wirklich 30, 40, so junge Kinder hinterhergerannt sind, so weit. Teilweise haben sie sich sogar ein bisschen an meinem Fahrrad festgehalten, das fand ich dann nicht mehr ganz so lustig, aber okay, könnte ich auch mitleben. Hatten wir jetzt so nicht bisher und es war echt mal ganz witzig. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt in jedem Dorf so ist, drehe ich glaube ich auch irgendwann durch.
Ja, in dem Fall kam die Musik von so einer Mega-Boxenanlage vom Privathaus, also in dem Sinne wieder vietnamesische Verhältnisse. Die haben da so ein Holzhütchen stehen, aber Hauptsache eine super große, moderne Boxenanlage drin. Du hast jetzt gerade gesagt, die Musik hier ist anders eben wie auf den bisherigen Inseln. Und bisher war es so, meintest du, islamische oder westliche Musik. Ich finde, hier gibt es auch ab und zu westliche Musik in den Restaurants, wie es vorher auch gab, aber eben die lokale Musik, finde ich, unterscheidet sich drastisch. Und ich weiß nicht, ob das vorher, wie man das bezeichnen würde, islamische Musik. Ich fand aber, in Thailand hat sie auch nicht so viel anders geklungen als jetzt auf Java zum Beispiel. Vom Stil her irgendwie so mystischere Musik, weiß ich nicht. Und hier ist sie halt so fröhlicher, poppiger, ich weiß nicht, ein bisschen anders. Witzigerweise haben hier auch viele LKW so einen riesen Lautsprecher auf der Ladefläche und schallen damit dann Waldwiesen und Felder mit eben dieser selben Art von Musik.
Die Dörfer da, das waren natürlich schon ziemlich kleine Käfer, aber wir haben zum Glück dann trotzdem noch ein kleines Restaurant zum Mittagessen gefunden. Und relativ direkt danach dann eigentlich, kurz vor dem nächsten steilen Anstieg, der uns erneut auf 500 Höhenmeter hoch geführt hätte, wie gesagt, zwischendurch waren wir da auf 0 Meter quasi fast wieder runtergefahren, haben wir dann letztlich kapituliert. Also wir sind da dann an diesem Tag nicht mehr hochgefahren, sondern sind nach 45 Tageskilometern um 15 Uhr, haben wir mehr oder weniger Feierabend gemacht, haben uns dann einen Zeltplatz gesucht und eigentlich auch einen relativ coolen Platz da so im Wald gefunden. Vor allem cool wegen diesen, ja, palmenartigen Pflanzen, würde ich mal so sagen. Es waren nicht wirklich Palmen, sondern so, ich hätte vielleicht mal recherchieren sollen, wie die heißen, ich weiß es gar nicht, aber ich stelle mir die auch ganz gut als so große Topfpflanzen in Deutschland im Wohnzimmer vor. So quasi fast raumhoch mit einem großen Topf, der am Boden steht. Da wächst es dann so grün raus und geht so in so Palmwedel über. Und so stand es dort dann eben einfach auch im Wald überall rum. Müsst ihr euch mal die Fotos anschauen, die wir von dem Zeltplatz hochgeladen haben. War auf jeden Fall eine ganz coole Kulisse für unser Zelt. Ja, und nachdem wir dann diesen Anstieg, vor dem wir da eben an Tag 1 kapituliert hatten nachmittags, nachdem wir dann den am nächsten Tag bezwungen hatten, haben wir dann direkt da oben dann auch nochmal einen Einspieler aufgenommen. Wir haben es geschafft. Jedenfalls den Hauptanstieg für heute am Tag 2 auf Flores, also am Tag 2 nach Labuan Bajo. Jetzt gerade 350 Höhenmeter auf, ja, etwas mehr als 3 Kilometer, würde ich mal sagen, hochgefahren. Also mehr als 10% schon im Schnitt, denke ich. Und ja, wir sind jetzt auf 400 Höhenmeter ungefähr über Meer. Wir fahren noch auf knapp 700, glaube ich, hoch nachher, aber das war jetzt schon so der steilste und durchgängigste Anstieg. Und ich hatte dich ja gestern Abend im Zelt oder gestern tagsüber irgendwann gefragt, für den Anstieg gestern. Und würdest du sagen, war es genauso schlimm wie befürchtet oder doch viel schlimmer? Da hast du gesagt, schlimmer. Was würdest du heute sagen?
Na, heute sind ja die Anfangsbedingungen ein bisschen anders gewesen. Gestern war es schlimmer, weil es doch echt steiler war als gedacht oder zumindest sehr steil. Und dann kam immer mal wieder Verkehr, sodass man nicht gescheit Serpentinen fahren konnte. Das heißt, dass man mit dem Fahrrad von der einen Straßenseite zur anderen Schlangenlinien fährt und zurück, damit es nicht so steil ist. Es geht halt nicht, wenn immer mal wieder ein Roller kommt. Und gestern Abend taten mir dann meine Muskeln so weh. Die waren fast wie verstarrt, als wir dann nochmal ein kurzes steiles Stück vor unserem Zeltplatz hochfahren mussten. Und mir war schon klar, dass das nichts mehr wird, gestern Abend dann noch den Anstieg hier zu machen. Und entsprechend so bin ich dann auch schlafen gegangen, habe mir dann auch nochmal angeschaut, was wir heute so für Anstiege haben und dachte, oh nee, das ist ja noch schlimmer als heute sozusagen, also als gestern, weil es von den Höhenmetern noch auf weniger Kilometer schon so viel wäre, wie es gestern eben nach 45 war. Das heißt, ich hatte noch schlimmere Erwartungen als für den gestrigen Tag. Und dadurch ist es ein bisschen besser gewesen, vor allem weil wir jetzt so früh aufgestanden sind, dass der Verkehr sich echt noch in Grenzen gehalten hat. Das heißt, man konnte seine eigenen Serpentinen fahren. Die Straße hier war auch einigermaßen breit genug, dass das wirklich genutzt hat auch. Es gab nur sehr wenige Kurven, die so steil waren, dass man das nicht machen konnte. Also wenn in der Kurve halt die Steigung so stark ist, in der Kurve ist es halt schwierig, Serpentinen zu fahren.
Aber davon gab es nur sehr wenige. Meistens war es steil, wenn es geradeaus ging. Und dann ist auch überall Schatten gewesen noch, weil die Sonne so tief steht und überall Bäume sind. Also es ging, man konnte auch schön Pausen machen. Es gab mal zwischendurch so ein kleines Bächchen, wo ich mich abkühlen konnte. Es war schon anstrengend und schlimm und wir haben wahrscheinlich ewig gebraucht jetzt für die 3 Kilometer.
Ja, eine knappe Stunde so, sowas in dem Dreh.
Ja, das ist ja gar nicht so schlecht. Also es war machbar.
Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht.
Ja, du sagst nämlich, es wäre der schlimmste Anstieg für heute, aber das heißt nicht, dass andere Anstiege, wo es immer mal 100 Meter steil hoch und wieder runter geht, das ist ja dann nichts dagegen, aber es gibt sie trotzdem noch.
Ja, es sind noch knappe 100 Kilometer oder so bis zur Küste, 70, 80 zumindest mal, die wir jetzt quasi noch in den Bergen fahren müssen und insofern, ja, es war vielleicht der schlimmste und längste, aber bei weitem nicht der letzte Anstieg.
Richtig kühl hier oben jetzt jedenfalls, wenn man rumsteht und das durchgeschwitzte Shirt anhat und leichter Wind geht noch. Will gar nicht runterfahren, aber es geht wahrscheinlich eh nur, weiß ich nicht, halben Kilometer runter und dann wieder steil hoch, also passt schon.
Ja, was ich in dem Einspieler nicht erwähnt hatte, ist, dass ich da beim Hochfahren auch schon Knie- und Rückenschmerzen wieder bekommen hatte. Also irgendwie auf meiner einen Seite des unteren Rückens hat es dann auch gezogen, irgendwie, wenn ich so steil mich hochgedrückt hat und das Knie hat dann auch wieder geziebt und so. Also das war dann auch irgendwie unangenehm, wenn man nicht dauernd eine Pause gemacht hat.
Also es war halt selbst für unsere ja relativ kleinen Gänge immer noch viel, viel zu steil, als dass man angenehm im kleinsten Gang hochfahren konnte. Wir hätten noch viel kleinere Gänge gebraucht dafür eigentlich.
Ja, also angenehm war schon lange nicht mehr. Das klingt jetzt viel zu positiv noch, wenn du das da so sagst. Und letztendlich ja, ging es ja dann den ganzen Tag auch noch so weiter mit der Steilheit. Entgegen, was du angekündigt hattest, dass das der Schlimmste war. Wie wir jetzt gleich auch von dir hören aus einem Einspieler vom Abend des Tages.
Ah, vielleicht haben wir uns doch ein bisschen zu früh gefreut heute Morgen, als wir gesagt haben, jetzt haben wir das Schlimmste hinter uns mit dem Hauptanstieg. Es hat zwar schon gestimmt, dass das wahrscheinlich der längste so steile Aufstieg war, den wir heute hatten, aber ja, es ging halt die ganze Zeit hoch und runter. Ja, es war halt so eine richtige Bergstraße, die halt ja, über die Berge geführt hat und nicht irgendwie an den Höhenlinien entlang, sondern gefühlt immer quer zu den Höhenlinien. Also halt ja immer 10% hoch, 10% runter, immer für ein paar Kilometer oder ein paar hundert Meter. Es war echt kaum eben und es war richtig, richtig, richtig mühsam. Also sicher körperlich, physisch einer der anstrengendsten Tage seit langem. Und dazu kommt halt auch noch, dass es halt echt ein Kampf auch an mehreren Fronten ist, weil es halt nicht nur die körperliche Anstrengung ist, sondern dazu dann auch noch die psychische Anstrengung. Zum einen halt, weil es nicht so ist, dass man irgendwie ein Ziel hat, einen Berg, wo man hochfährt und dann weiß man, okay, es wird jetzt anstrengend, aber wenn ich da oben bin, dann geht es wieder runter und dann war es das. Sondern es ist halt wirklich so, dass es die ganze Zeit nach jedem Mal, wo man irgendwie das Gefühl hat, okay, jetzt bin ich mal oben und habe es geschafft, geht es kurz runter und dann sieht man schon quasi, wie die Straße wieder nach oben geht und hat man einfach irgendwie nicht so, man kommt einfach, ich weiß auch nicht, man kommt nicht zum Verschnaufen, es geht immer wieder hoch. Den ganzen Tag im Prinzip. Man hat selten mal irgendwie so ein Erfolgserlebnis, irgendwas geschafft zu haben, weil man halt weiß, dass es ja nur ein Führersieg ist quasi. Jetzt kommt da wieder so ein LKW. Lassen wir den mal kurz durch. Ja, soviel zum Thema. Das ist dann gleich die nächste Front, diese elende Huperei wieder die ganze Zeit, gegen die man sich irgendwie wehren muss. Haben wir schon gesagt, da hilft vielleicht so ein bisschen die Taktik, die Ohren zuzuhalten, die wir in der letzten Episode besprochen haben. Aber es ist halt trotzdem, ja, es ist halt keine Lösung für das Problem. Es ist höchstens, mildert ein wenig die Symptome. Und ich meine, es macht es natürlich auch noch unsicherer bei diesen steilen Straßen, sowohl bergauf als auch bergab.
wo man sowieso schon gucken muss, dass man nicht umfällt, dann auch noch einhändig zu fahren. Also es ist nochmal wieder komplett ad absurdum, diese Huperei. Das ist dann die quasi, wenn man so möchte, die dritte Front. Und die vierte Front ist halt auch wieder die ja, permanente Aufmerksamkeit, mit der man hier überfrachtet wird von allen Seiten. Das fand ich schon auch wieder echt anstrengend, weil halt, gestern fand ich, ging es noch so am ersten Tag. Da waren häufig auch mal wirklich das Abschnitte, wo man durch den Wald gefahren ist. Aber heute ist man halt schon zu 75%, jedenfalls mehr als die Hälfte, würde ich sagen, durch Dörfer gefahren. Und da ist man halt echt so ein Wanderzirkus, wenn man da über die Dörfer fährt. Und alle sind komplett aus dem Häuschen. Also sowohl quasi sowieso schon, sowohl wörtlich stehen sie vor ihren Häusern und dann sind sie halt auch noch sprichwörtlich aus dem Häuschen, wenn sie einen sehen. Und wenn man dann halt sowieso schon, ja, sowieso schon total fertig ist und nur gucken, so drauf fokussiert ist, diese mega steilen Straßen hoch und runter zu fahren. Hochzufahren ja dann auch vor allem, dabei nicht umzukippen und dann noch zu gucken, kommt jetzt da wieder ein Auto, muss ich wieder die Ohren zu halten. Und dann kommen halt auch noch überall die Leute und rufen irgendwie Hallo, 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 irgendwie aus dem letzten Eck von dem scheiß Dorf, wo man sich dann noch irgendwie auch noch drum kümmern soll, da irgendwie zu gucken, wo jetzt dieser Ruf herkam und dann zurückzuwinken und zurückzurufen. Und dann ruft man Hallo zurück und es reicht denen dann aber nicht. Dann rufen sie noch ein zweites Mal Hallo und dann denke ich mir halt, ja gut, da habe ich jetzt schon Hallo gerufen, brauche ich jetzt nicht nochmal Hallo zurückrufen. Und dann sind sie irgendwie beleidigt und rufen noch ein drittes und viertes Mal Hallo, weil sie sich irgendwie wundern, warum ruft der jetzt nicht Hallo zurück? Hat er zwar beim ersten Mal gemacht, aber beim zweiten und dritten Mal nicht. Und oh, das ist halt echt mühsam. Und dann die ganzen kleinen Kinder, die wieder Bulle, Bulle schreien, Ausländer, Ausländer. Dabei dann noch die Aufmerksamkeit von allen Dorfbewohnern, die vielleicht zufällig mal in eine andere Richtung geschaut haben, als zu uns auch noch auf uns ziehen. Und dann teilweise auch, wenn wir schon lang vorbeigefahren sind, wirklich sich die Seele aus dem Leib schreien und uns Bulle, Bulle hinterherrufen. Boah, es ist echt, echt anstrengend. Und ja, wie gesagt, an so einem Tag wie heute kommt halt alles zusammen und man muss quasi an allen, wenn man nur eine Front hätte, die man bekämpfen müsste oder mit der man klarkommen müsste, weiß ich nicht, wenn es eine schöne Asphaltstraße wäre, kein Verkehr, keiner hupt, ja, dann grüße ich auch gerne zurück und schaue mich auch gerne um, wo der Ruf herkommt und schaue nach hinten und so weiter, aber wenn halt alles aufs Mal ist, dann... Ja, weiß ich nicht, dann macht mich das einfach fertig. Dafür bin ich nicht gemacht am Ende des Tages. Und jetzt, die letzten 2 Kilometer, ist mal ein bisschen flach geworden zur Abwechslung. Aber dafür gibt es keinen Asphalt mehr. Ich meine, wir wussten das. Wir wussten, dass es auf uns zukommt hier. Das war jetzt nicht irgendwie überraschend. Insofern, ja, keine große Enttäuschung oder so. Aber es ist halt trotzdem, ne, es ist es mal flach und jetzt ist halt hier mega die schlechte Straße und auch die führt halt noch durchs Dorf, weißt du? Und dann bist du da schon mit 5 km/h, 4 km/h am Tuckeln und wirklich konzentriert auf die Straße gucken, möglichst jedem Stein irgendwie ausweichen und nicht zu sehr zu hubbeln. Und dann, wenn du durch das Dorf fährst, rufen halt wieder alle Leute von allen Seiten irgendwie 2, 3, 4, 5 Mal jeder Hallo, Hallo, Hallo. Und nein, ich habe jetzt keine Zeit, mich auf euch einzulassen und zu konzentrieren. Ich muss gucken, dass ich hier auf dieser Straße nicht umfall. Es tut mir leid. Ich würde ja gerne, ich weiß nicht, ich will ja auch nicht unfreundlich sein zu den Leuten, aber sie verstehen einfach anscheinend nicht, dass ich jetzt da halt echt, wenn ich auf so einer Straße fahre, nach so einem Tag, den ich heute hatte, nicht in der Lage bin, da noch mit jedem Bläuschen zu halten. Es geht einfach nicht. Ja, also ich denke, es ist sicherlich auch Teil dieser Südsee-Vibes, die ich vorhin ja schon mal angesprochen hatte in dem ersten Einspieler, dass die Leute halt echt wahnsinnig freundlich, fröhlich, locker wirken. Es ist halt schon echt krass, wenn man das nicht selbst mal erlebt hat, dann kann man sich echt nicht vorstellen, wie das so ist, durch so ein Dorf zu fahren, wo vor jedem Haus mehrere Leute stehen oder sitzen und wo es jedem Einzelnen davon offenbar total wichtig ist, dass er dich auch noch grüßt, wie es schon alle vor ihm gemacht haben. Und natürlich möchte er dann auch gerne zurückgegrüßt werden. Und das ist hier so Alltag, dass auch wir uns manchmal nochmal teilweise richtig vor Augen führen müssen und klar machen müssen, wie
wie komisch absurd diese Situation eigentlich ist. Also es ist ja jetzt auch nicht unbedingt was völlig Neues für uns, dass wir irgendwie Aufmerksamkeit erregen, dass sich Köpfe nach uns umdrehen, wenn wir da irgendwie vorbeifahren oder so. Aber in Indonesien ist es schon nochmal echt next level gewesen im Vergleich zu den meisten anderen Ländern, durch die wir auf dieser Tour so gefahren sind. Und gerade halt auch diese Bulle-Bulle-Rufe, also wenn sie uns Bulle-Bulle hinterherrufen, was, wie wir schon mal irgendwie erwähnt hatten in der vergangenen Episode, Ausländer, Ausländer bedeutet. Also da muss ich halt schon echt immer nochmal sagen, dass das empfinde ich schon als relativ unangenehm, entwürdigend fast schon oder vielleicht auch unfreundlich, denn also ich meine, da wird man halt wirklich nicht mehr als individueller Mensch betrachtet, sondern ist offenbar ja irgendwie wirklich nur noch so eine bloße Attraktion und wird halt geradezu entmenschlicht. Ich meine, es geht ja auch so ein bisschen in die gleiche Richtung, wenn man einfach so ungefragt von Leuten mit dem Smartphone gefilmt wird, was jetzt in Indonesien jetzt nicht übermäßig oft mehrmals täglich vorkommt, aber halt schon hin und wieder mal. Und weil wir uns dabei dann halt auch einfach ein bisschen unwohl fühlen und das ein bisschen als übergriffig empfinden, eben wie gesagt, vor allem, weil sie halt in der Regel nicht unbedingt fragen. Deswegen machen wir halt auch umgekehrt relativ selten Fotos von den einheimischen Leuten, die wir sehen und treffen. Ich will jetzt nicht behaupten, dass wir das aus Prinzip nie machen, aber ich habe schon den Eindruck, dass es andere Reisende, andere auch Radreisende gibt, die das schon exzessiver und häufiger machen, Fotos von den einheimischen Leuten. Und wenn wir es dann doch auch mal tun, dann versuchen wir es halt schon irgendwie möglichst irgendwie auf so eine Art und Weise zu machen, dass sich die Leute eben möglichst nicht als bloße Attraktion fühlen. Also jedenfalls haben wir halt diese Problematik bezüglich der Fotos von Einheimischen schon immer im Hinterkopf und wir halten jetzt ja auch irgendwie selten an, um zu begutachten oder man könnte vielleicht auch sagen, um zu begaffen, was der Typ jetzt da am Straßenrand genau macht oder was er so auf seinem Feld, also selbst ohne, dass ich jetzt ein Foto mache, halte ich jetzt da nicht unbedingt an und starre den an oder beobachte so genau, was macht er jetzt da mit seinem interessanten landwirtschaftlichen Gerät, das ich noch nie gesehen habe oder so. Einfach, weil ich da halt auch irgendwie das Gefühl habe, dass ich dem halt irgendwie zu nahe trete, so wie uns halt von manchen Menschen auch irgendwie zu nahe getreten wird, natürlich nicht von allen. Aber ja, irgendwie, da machen wir halt irgendwie lieber Landschaftsaufnahmen, weil ich da halt auch irgendwie den Eindruck habe, dass sich da, glaube ich, alle Seiten wohler beifühlen. Jedenfalls, trotz dieser geballten Aufmerksamkeit, die uns halt hier auch auf Flores wieder oft zuteil wurde und trotz der wirklich permanenten, heftigen, extremen geradezu Steigungen, die halt sowohl wie Sau auf die Beine gehen, als auch natürlich auf die Bremsen gehen total, gab es schon auch eine gewisse Entlohnung, würde ich sagen. Also es war schon echt eine tolle Landschaft, viel grüner Wald in den Bergen, hat man nichts von der Trockenzeit gemerkt, die wir in der letzten Episode noch von der Küste von Sumbawa beschrieben haben. Wir hatten tolle Aussichten über weit entfernte Berghänge hinweg, die alle mit Urwald bewachsen waren. Teilweise war sogar die Straße richtig an dieser einen Stelle da richtig spektakulär auf einen Berggrat gebaut. Das heißt, man hat eine Aussicht nach links und nach rechts gehabt, weil es halt auf beiden Seiten quasi hangabwärts ging. Leider ging es allerdings auch an der Stelle, als man da über diesen Grat gefahren ist, so steil bergab, dass wir jetzt kaum anhalten konnten, um mal irgendwie Fotos zu machen. Ich glaube, wir haben von dieser Stelle kein Foto gemacht, auf jeden Fall, was das widerspiegelt, wie beeindruckend das tatsächlich war. Und nicht nur die Landschaft, auch selbst die Dörfer sind jetzt nicht unbedingt per se uninteressant.
Ja, es ist ja schon auch spannend zu sehen, wie die Leute hier leben auf jeden Fall. Sehr einfach natürlich wieder. Wie gesagt, es gibt viele Holzhütten. Ans Stromnetz sind sie jedenfalls aber angeschlossen. Es waren auch neben der Straße immer Stromleitungen gestanden. Beim fließenden Wasser waren wir uns aber nicht immer so sicher. Manche hatten es vielleicht, aber gerade in den Bergen oben oder ich weiß nicht, haben wir immer wieder Leute gesehen, die kanisterweise Wasser die Straße entlang schleppen. Gerade auch junge Mädchen darunter tatsächlich, die Wasserkanister geschleppt haben. Wo ich mich dann auch frage, ob die Zeit, die die Mädchen jetzt das Wasser nach Hause schleppen müssen, von ihrer Schulzeit abgeht, weil sich die Familie kein Fahrrad oder Roller leisten kann, um damit schneller zum Wasserholen zu fahren. oder ob ich das ein bisschen zu dramatisch sehe. Kann mir aber gut vorstellen, dass auf Flores durchaus auch Leute leben, die sich es nicht leisten können, da ihre Kinder zur Schule zu schicken. Ich weiß es nicht, aber wir sind auf jeden Fall oft an Leuten vorbeigekommen, die eben Wasser geschleppt haben. Und wir kamen auch an Quellen oder Flüssen vorbei, wo die Leute dann eben Kanister aufgefüllt haben oder dort direkt ihre Wäsche gewaschen haben. Beziehungsweise teilweise haben wir auch Leute gesehen, die nur mit einem Handtuch um die Hüfte, beziehungsweise bei Frauen das Handtuch um den Oberkörper gewickelt und dann auf dem Kopf noch so eine Schale mit Klamotten oder so transportiert haben, die dann eben gerade vom Wäschewaschen und vor allem auch ihrer Dusche nach Hause gelaufen sind. Also das ist auf jeden Fall schon interessant, dieses Bild zu sehen, dass da so selbstverständlich vorgeht in diesen Bergdörfern. Wahrscheinlich hätte uns so eine Dusche im Fluss auch mal gut getan, aber es war dann nicht so zu den passenden Zeitpunkten. Interessanterweise hat man dann aber selbst in diesen kleinen abgelegenen Bergdörfern auch immer wieder Leute getroffen, die echt ganz passabel Englisch sprechen konnten. Zum Beispiel der Kellner in dem Restaurant am ersten Tag, das auch wieder eben kaum mehr war als so ein überdachter Bretterverschlag mit ein paar Tischen und Hockern, aber zumindest. Und auch beim so ziemlich einzigen Tante-Emma-Laden, der mal ein bisschen Obst verkauft hat, wo wir dann auch angehalten haben, um Bananen zu kaufen und dann aber erstmal sich eine Traube aus Menschen um uns gebildet hat, bis die Verkäuferin da war, der wir was bezahlen konnten. Da war in dieser Traube auch, ja, da waren zwei junge Erwachsene sogar dabei, mit denen man sich ganz gut unterhalten konnte auf Englisch tatsächlich.
Am Abend des zweiten Tages hinter Labuan Bajo hatten wir dann eben kurz nach Beginn dieser Schotterstraße gezeltet, die wir gerade eben noch in diesem Einspieler erwähnt hatten. Also so 2 Kilometer Schotter waren wir am Abend des zweiten Tages noch gefahren. Insgesamt war der Schotterabschnitt 11 Kilometer lang, das heißt 9 Kilometer Schotter standen uns dann am Morgen des dritten Tages noch bevor. Und am Ende dieses Abschnitts gab es auch dann nochmal einen kurzen, auch wieder ziemlich steilen Anstieg, wo an Fahren überhaupt nicht zu denken war. Das heißt, da musste man dann auch wieder sehr mühsam auf dieser wirklich schlechten Straße die Fahrräder hochschieben. Da haben wir teilweise dann auch wieder zu zweit ein Fahrrad geschoben, hochgeschoben, sind zu zweit wieder runtergelaufen, um das andere Fahrrad nachzuholen. Also wenn man da halt alleine mit seinem schwer bepackten Fahrrad unterwegs ist, mühsam. Aber es waren, weiß ich nicht, vielleicht 400 Meter oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass wir da den ganzen Tag beschäftigt waren, aber ja, also für diese 9 Kilometer Schotter am Morgen des dritten Tages haben wir insgesamt über zwei Stunden gebraucht und haben eigentlich nicht wirklich nennenswerte Pausen da gemacht.
Ja, und dann soll es eigentlich runter zum Meer gehen, aber auch bei der Abfahrt gab es natürlich immer wieder Anstiege zwischendurch. Das heißt, immer wieder so 200 Meter lange Abschnitte, wo es mit 15% Steigung bergauf ging, dann wieder runter. Die Hoffnung, dass das jetzt doch bestimmt der letzte solche Anstieg auf dem Weg runter zum Meer war, wurde dann immer wieder enttäuscht, ging es wieder hoch. Bis es dann irgendwann ganz zum Schluss mal 3 Kilometer richtig sausteil nur noch bergab ging. Also war eigentlich fast auch nicht ganz so angenehm, da runter zu fahren. Also man musste ganz schön bremsen, haben auch gequietscht bei mir. Immerhin war der Asphalt ganz gut da, wobei man auch nie so ganz sicher sein konnte, dass hinter der nächsten engen Kurve auf dieser ja recht schmalen Straße entweder ein Roller kommt von unten oder auch sich ein Schlagloch verbirgt, wo man dann reinbrettert, wenn man nicht genug bremst. Also ja, weiß nicht, ob wir schon mal so viel die Bremsen verschlissen haben wie in diesen 3 Tagen hier auf Flores. Vielleicht haben wir das in Palmi irgendwo auch schon mal gesagt, auf irgendeiner Schotterpiste oder so, aber auch hier auf Asphalt war es auf jeden Fall ganz schön schlimmer Bremsenverschleiß.
Aber auch hier wieder muss man halt sagen, die Aussicht, die war natürlich fantastisch, oder? Also erstes Mal da so ein bisschen durch so ein Cashew-Wäldchen gefahren oder eine Plantage war es wahrscheinlich schon, aber diese Cashew-Plantage, die sah halt so ein bisschen aus wie so eine Apfelstreuobstwiese bei uns in Deutschland. Also jetzt durchaus ganz hübsch, nicht keine hässliche Monokulturplantage, sondern eine hübsche Monokulturplantage in dem Fall. Das war eben ganz nett. Und dann später eben dann von dieser steilen Straße hat man halt dann auch wirklich wunderbar auf das tiefblaue Wasser schauen können, das man da dann schon gesehen hat, weil es ja quasi dann runter zur Küste ging. Hat man dann da die Floressee, ist das dann tatsächlich benannt, wahrscheinlich nach der Insel, gesehen. Und ja, schön. Also wir konnten kaum Fotos machen, weil wir zu viel mit Bremsen beschäftigt waren, aber in meinem Kopf hat sich da schon das eine oder andere wirklich sehr, sehr schöne Bild eingebrannt von dieser Abfahrt.
Ja, und nachdem es oben in den Bergen ja noch recht feucht war, war dann da unten an der Küste, an der Nordküste auch wieder die trockene Landschaft zurück, wie wir sie ja auf Sumbawa zum Beispiel auch schon hatten. Und ja, dann waren wir an der Küste und an sich, sage ich mal, an sich, Betonung, war die Straße an der Küste schon auch recht schön. Also es war eine kleine, schmale Asphaltstraße, jetzt nicht in perfektem Zustand, schon sehr rauer Asphalt. Mit Inlineskates wäre es wahrscheinlich die Hölle gewesen, aber mit dem Fahrrad war es schon ganz okay, da zu fahren. Es war auch wirklich nicht viel Verkehr, also meist noch weniger als in den Bergen. Man kam zwar nicht so oft direkt ans Meer ran, aber man hat immer wieder tolle Aussichten aufs Meer gehabt und relativ oft ist man durch so einen engen Schlauch aus Büschen und Bäumen gefahren, das heißt links und rechts der Straße war wieder so eine Wand aus grünem, aber nicht so tropisch feuchtem, sondern eher so mediterran trockenem Gehölz, das dann auch so halb in die Straße hing ab und zu. Ja, je nach Höhe der Pflanzen und Richtung der Straße hat die Sonne aber genau in die enge Schneise der Straße gebrannt oder die Pflanzen waren einfach nicht so hoch. Das heißt ja, teilweise hat man eben Glück und fährt im Schatten, teilweise aber auch in der Sonne. Also es war auf jeden Fall wieder deutlich heißer als in den Bergen. Das ist klar, nicht nur von der Temperatur, sondern die Sonne hat halt auch mehr gebrannt, weil man weniger Schatten hatte, hatte ich den Eindruck. Ja, und hin und wieder kam man dann eben an kleinen Dörfern vorbei, aber man hatte auch mal 15 Kilometer oder so am Stück, wo gar nichts ist. Also keine Dörfer, kaum Häuser, relativ wenig Landwirtschaft, sondern vor allem eben viel trockener, aber trotzdem noch dichter Wald.
Ja, das klingt jetzt paradiesisch, also wirklich wie ein absoluter Traum für Radfahrer und Radreisende. Und ich könnte mir vorstellen, dass die Fotos auch wirklich genau so aussehen, die wir da geschossen haben. Aber natürlich gibt es in Indonesien nichts geschenkt. Also auch hier, diese Sache hat natürlich ihren Haken. Erstens ist selbstverständlich immer noch genug Verkehr, dass wir täglich wahrscheinlich, weiß ich nicht, an die 100 gegen uns gerichtete Hupen erdulden mussten. Aber außerdem war es halt so, ja, die Straße führt jetzt, nachdem wir durch die Berge durch waren, an der Küste entlang. Aber nein, das bedeutet nicht, dass sie jetzt irgendwie flach wäre oder so. Also die Anstiege, die waren weiterhin so steil wie in den Bergen und es waren eigentlich auch fast genauso viele.
Ja, während der ersten 150 Kilometer entlang der Küste ging es einmal auf 250 Meter hoch, viermal auf über 100 Meter hoch. Noch vier weitere Mal auf über 50 Meter hoch und dazu kamen dann unzählige Anstiege mit 10, 20 oder 30 Meter Höhendifferenz, die aber auch einfach nur wahnsinnig steil sind. Also da ging es halt dann auf 100 Meter, 10 Meter hoch oder gar auf 50 Meter, 10 Meter hoch gefühlt. Also wir haben es auch mal ausgemessen. Die Anstiege, die haben meist zu 10% Steigung im Schnitt. Aber die sind dann auch immer so gestaffelt. Dann geht es mal super steil hoch, dann geht es kurz flach und dann geht es super schnell hoch, sodass die Spitzen der Steigung schon so zwischen 18% und 25% lagen. Also in dieser Größenordnung. Und das ist halt in der Hitze, dann in der brennenden Sonne auch. Also hier unten an der Küste hat es ja wieder 30 Grad gehabt und oft ist man in der prallen Sonne gefahren. Das war halt echt kein Spaß. Und da ist es vor allem auch mir echt schwer gefallen, noch die positiven Seiten dieser Strecke überhaupt noch wahrzunehmen und nicht zu verzweifeln. Also, und jedes kleine negative Ding macht einen dann auch ein bisschen zum Verzweifeln oder aggressiv, je nachdem. Zum Beispiel ist es halt dann auch echt traurig gewesen. Einerseits ist die Landschaft schön und wenn es dann mal nicht steil ist, dann kann man es vielleicht auch ein bisschen genießen. Und dann ist es aber immer wieder so gewesen, teilweise, dass die Leute natürlich am Straßenrand ihr Stroh oder ihre Erntereste verbrannt haben zwischen dem anderen trockenen Gestrüpp. Und dann hat man in der Ferne aber auch gesehen, dass da eine recht größere Fläche brennt teilweise, wo ich mir dann gedacht habe, das ist jetzt aber kein kontrolliertes Erntereste-Feuer mehr, oder? Dann müssen sie es halt nicht mehr beaufsichtigt haben und dann ist das irgendwie übergegriffen. Und wenn man sich die Google Map anschaut, die aktuelle gerade, und da auf bestimmte Gebiete ranzoomt, sieht man auf Flores mehrere so rote Punkte, wo schweres Feuer dran steht, so irgendwo auf der Insel. Das war auf Sumbawa auch schon einmal. wo dann halt wahrscheinlich sich so ein Buschfeuer dann gebildet hat. Und ich weiß nicht, das bildet sich wahrscheinlich nicht natürlicherweise so. Und keine Ahnung, ich frage mich ja schon, ob die ganze Insel nicht irgendwann mal abgebrannt ist und deswegen jetzt nur noch dieses mediterrane Gehölz wächst, weil das halt nachgewachsen ist. Ja, aber das nur auch am Rande, um es mal erwähnt zu haben. Jedenfalls, ja, diese Anstiege in der prallen Hitze haben mir dann ganz schön zu schaffen gemacht.
Aber einmal hast du dann doch auch noch geschafft, die positiven Seiten auch ein bisschen zu sehen zu können und nicht immer nur zu verzweifeln. Und das hattest du tatsächlich dann auch in einem Einspieler festgehalten.
Ja, so anstrengend und zum Verzweifeln das Fahren auch manchmal ist, so schön sind dann die Abende manchmal oder die Zeltplätze, die man findet. Jetzt hier an der Küste haben wir wieder einen richtig schönen Zeltplatz gefunden. Also zwischen den Klippen oder den Hügeln, wo man immer hoch und runter fahren muss, ist auch ab und zu mal ein bisschen Strand dazwischen und zwar so weitläufig, dass man da auch Fleckchen hat, wo man allein ist, wo keine Fischerbötchen da sind, wo auch keine Leute sind, die schwimmen. Und da haben wir jetzt ja am Nachmittag ein schönes Plätzchen gefunden, wo auch Bäume am Strand sind, also schön schattig, der Wind ist durchgezogen, war halt noch heiß und dadurch richtig angenehm mit dem Wind. Und dann daneben eben schöner Sandstrand, wieder brauner Sand hier, also kein vulkanisch schwarzer Sand. Und der hat sich dann eben ins Meer gezogen, wo dann aber bald eher so steiniger Grund war tatsächlich. War ein bisschen unangenehm zum Reingehen ins Meer, aber da musste man halt losschwimmen, obwohl das Meer noch keine 1 Meter tief ist. Und ja, es ist auch nicht so richtig tiefer geworden nach draußen hin. Und dieser Felsgrund, würde man meinen, wird sich eigentlich für so einen Korallenriff auch ein bisschen eignen. Aber leider hat man nicht so viel gesehen, so ein paar weiße Seepflanzen, die irgendwie wie Blumen aussahen. Aber sonst leider nicht so bunt. Trotzdem konnte man schön schwimmen und sich den Schweiß vom Tag dann noch vom Körper waschen. Und danach schön abends ausruhen. Kam auch nur so ein oder zwei Leute mal vorbeigelaufen den ganzen Nachmittag und Abend lang. Also war relativ ruhig. Und dann ging die Sonne irgendwann so richtig rot am Horizont unter. Und danach kam dann langsam aber sicher der Sternenhimmel raus. Und jetzt kann man so richtig viele Sterne am Himmel sehen, also so einen richtig schönen Südhimmel. Auch echt wunderbar, bis dann nachher der Vollmond wieder rauskommt, der dann nachts leider ein bisschen zu sehr für Beleuchtung sorgt. Aber ja, richtig schöner Platz, wo man ein bisschen ausruhen kann am Abend und sich von den anstrengenden Fahrtagen in letzter Zeit zumindest ein bisschen erholen kann, bevor es dann morgen wahrscheinlich wieder anstrengend weitergeht.
Die Route entlang der Nordküste, die hat noch eine weitere Herausforderung für uns parat gehabt, die durchaus eigentlich ganz gut zu bewältigen war, aber über die man sich vielleicht schon auch im Klaren sein sollte. Und zwar war die Versorgung gar nicht so einfach, wie man es vielleicht sonst in Südostasien gewohnt ist. Also es war jetzt zwar schon so, dass jedes von diesen Dörfern vielleicht so einen kleinen Tante-Emma-Laden da hatte, aber der hat halt, weiß ich nicht, eine Verkaufsfläche von 4 Quadratmetern oder so und der verkauft vor allem Kekse, verkauft diese indonesischen Pulverpäckchen, die man dann in heißes oder kaltes Wasser oder Wasser jedenfalls mixen kann, um sich irgendwie ein Getränk zu mixen, also sowas wie Eisteepulver oder auch Kaffeepulver tatsächlich relativ weit verbreitet und vielleicht noch Shampoo. Aber jetzt sowas wie, weiß ich nicht, Nudeln oder auch Obst eher schwierig.
Ja, außer Instant-Nudeln, das hatten sie wahrscheinlich auch noch, aber so Nudeln, wie wir sie gerne hätten, das ist natürlich schwierig. Es gab kaum Papayas oder Mangos und wenn wir welche gefunden haben, dann meistens unreif und wir wollen die jetzt auch nicht tagelang mitschleppen durch die steilen Straßen. Bananen haben wir, wie gesagt, nur einmal so richtig gesehen. Ich meine, vielleicht sind wir auch mal wo vorbeigefahren, weil es steil runterging oder so. Da können wir ja nicht die ganze Zeit Ausschau halten. Auch Restaurants gab es jetzt nicht mehr so viele wie sonst üblich. Und Ansonsten in Indonesien gab es ja an gefühlt jeder Straßenlaterne so eine Indomaret oder Alphamart-Filiale. Das sind so diese simplen Supermärkte, die jetzt nichts Frisches wie Obst hatten, aber sonst ganz gut sortiert sind mit einer Auswahl an abgepacktem Gebäck, Getränken, Chips, Snacks.
Teilweise gab es ja zum Beispiel auch sowas wie Haferflocken oder so dort.
Also das ist im Prinzip das, was in Thailand halt die 7-Eleven waren, die es jetzt hier aber nicht mehr gibt. Aber während der ersten 5-6 Tage hier auf Flores, also in Labuan Bajo, gab es noch welche, aber danach haben wir fast eine Woche keinen einzigen Indomaret oder Alphamart gesehen. Das hatten wir so in Indonesien vorher nicht, also auf die konnten wir uns normal sogar verlassen, wenn wir einfach mittags mal ein kühles Getränk haben wollten. Aber nein, das nicht mehr.
Selbst Benzin war ja gar nicht so einfach aufzutreiben. Also zumindest, wenn man jetzt nicht den Benzinkocher, das Benzin, das da am Straßenrand in Glas- oder Plastikflaschen verkauft wird, zumuten möchte. Also es gab in der ersten Woche oder in den ersten 5-6 Tagen da eigentlich nur einmal eine richtige Tankstelle in der Stadt Pota. Und bei dieser Tankstelle standen dann aber 50 Roller Schlange und es ging nichts voran, als wäre das Benzin ausgegangen. Und das haben wir auch später dann noch ein, zwei Mal gesehen, dass da irgendwie sich an den Tankstellen riesige Schlangen bilden. Also ich weiß nicht genau, ob das normal ist oder ob wir jetzt hier gerade irgendwie eine Benzinkrise haben. Jedenfalls, ja, also insofern war es auf jeden Fall gut, dass wir zumindest noch genug Benzin dabei hatten, schon ursprünglich, um noch irgendwie 2-3 Mal zu kochen. Und wir hatten auch genug Nudeln und Haferflocken aus Labuan Bajo mitgebracht. Und ja, was uns dann ab und zu noch gerettet hat, was es dann doch gab, waren so Straßenstände, die so ein bisschen Gebäck verkauft haben. Also zum einen sind beliebt hier offenbar, ich sag mal so Bananen-Croissants. So haben wir sie, oder ich habe sie jedenfalls so genannt. Du meintest immer, da dreht sich der Franzose beim Grab um, wenn er mich da hören würde. Die Indonesier nennen sie Pisang Molen und im Prinzip ist ja so ein Stück Banane in Teig gewickelt und dann frittiert. Und die ist halt so in Teig gewickelt, dass die dann so ein bisschen die Form wie ein kleines Croissant haben. Und ja, also in dieser frittierten Form, da war Obst eigentlich noch am leichtesten zu finden.
Ja, außerdem gab es ab und zu mal so Pfannkuchen. 2-mal haben wir die gekauft. Die gab es so in der Art auch schon in Singapur, vielleicht sogar in Malaysia. Und in Indonesien heißt dieser spezielle Pfannkuchentyp Martabak Manis. Also Manis, wenn es süß ist, gibt es auch in salzig. Also Martabak heißt einfach der Pfannkuchen. Die sind recht dick, also 1 Zentimeter oder mehr, sehr fettig, weil halt auch in Öl, in sehr viel Öl gebraten und dann halt gefüllt, zum Beispiel in der süßen Form dann eben mit einer Nussmischung oder auch mit einer Schokosauce.
Ja, und dann ist gerne auch mal noch irgendwie Reibekäse in der Schokosauce dabei oder so. Also wir hatten ja schon in Episode 84 schon mal erzählt von dem Reibekäse auf dem Mango-Smoothie und ich will jetzt gar nicht unbedingt sagen, dass Reibekäse im Mango-Smoothie oder in der Schokosoße auf dem Pfannkuchen, dass das so schlimm schmeckt, wie es klingt. Aber trotzdem, also da haben sie schon mal Käse, der ja generell in Ostasien eine ziemliche Rarität ist. Und wo machen sie den Käse drauf? Auf dem Pfannkuchen. Ausgerechnet. Können sie den nicht mal irgendwie aufs Nasi Goreng oder so drauf machen, auf den gebratenen Reis? Das fände ich ehrlich gesagt passender.
Jedenfalls immerhin mit Wasser hatten wir kein Problem. Die Versorgung war einfach. Man konnte einfach überall fragen, ob sie es einem auffüllen. Haben sie dann getan oder teils haben wir sogar aus Bächen beziehungsweise solchen Quellen eben genommen und getrunken. Natürlich nachdem wir es gefiltert haben, erst das Wasser. Also das ging jetzt natürlich nur noch in den Bergen. Unten an der Küste musste man dann halt immer fragen. Teilweise bei Filterstationen, teilweise im Restaurant und so weiter. Wie immer in Südostasien im Prinzip. Also insofern, sowohl beim Essen als auch beim Trinken kamen wir schon ganz gut durch. Aber man muss natürlich auch bedenken, dass man da echt nicht so schnell vorankommt. Also mehr als 45 bis 55 Kilometer pro Tag waren für uns da halt einfach nicht drin.
Und das, nachdem wir auf Sumbawa noch eher so 70 bis 90 gefahren waren, ne? War schon eine Umstellung.
Apropos, wenn wir gerade schon von Lebensmitteln reden,
neben dem ganzen Rauch hing über manchen Dörfern in den Bergen auf Flores auch ein angenehm süßlicher Duft. Also mich hat es irgendwie so ein bisschen an Weihnachtsplätzchen oder Weihnachtsgeruch erinnert. Und das hing dann vermutlich daran, dass überall auf großen Plastikplanen am Straßenrand Blütenknospen getrocknet wurden. Und bei denen handelt es sich ziemlich sicher um Gewürznelken.
Gewürznelken nicht zu verwechseln mit den normalen Nelken, sage ich mal. Also den Nelken, die man als Zierpflanzen verwendet und die auch ja, Nelken heißen. Aber Gewürznelken und Nelken sind eigentlich nicht näher botanisch miteinander verwandt. Der Name Nelken, der kommt ursprünglich vom mittelhochdeutschen Wort für Nägelchen, weil die getrockneten Blütenknospen der Gewürznelken einem, ja, 2 Zentimeter kurzen, rostigen Nagel ähneln. Also das hat man dann auch am Straßenrand gesehen, hätte man vielleicht mit etwas Fantasie durchaus verwechseln können. Ja, das heißt, der Name Nelken, der wurde zunächst mal für die Gewürznelken verwendet und dann erst später auf die Zierpflanzen namens Nelken übertragen, weil deren Blütenknospen zufällig halt auch so ähnlich aussehen und eine ähnliche Form haben wie die Blütenknospen der Gewürznelken.
So, und jetzt eben zu den Gewürznelken. Die gab es tatsächlich bis zur Kolonialzeit nur auf den Molukken. Und wer die Molukken kennt, weiß vielleicht, dass die auch als Gewürzinseln bezeichnet werden bzw. wurden. Die Molukken sind so eine kleinere Inselgruppe, auch noch in Indonesien, nördlich von Flores, also zwischen den großen Inseln, sage ich mal, Sulawesi und Neuguinea. Und wir hatten, glaube ich, Gewürznelken in diesem Podcast schon mal erwähnt, nämlich in Episode 50 zur Seidenstraße. Später hatten dann erst die Portugiesen und dann die Niederlande durch eben ihre Kolonialisierung der Gegend hier ein Monopol über den Gewürznelkenhandel. Also zu der Zeit damals waren Gewürznelken einfach ein sauteures Luxusprodukt. Auch heute ist es aber so, dass die Gewürznelken noch von Hand gepflückt werden. Und zwar genau zu dem Zeitpunkt, wenn sie sich von grün nach rosa umfärben, dann werden sie eben getrocknet und durch die Trocknung dann rostbraun. Und so sieht man sie dann eben in verschiedenen Farben bzw. verschiedenen Stadien auch am Straßenrand liegen. Also manchmal braun, manchmal noch leicht rosa gefärbt. Ja, und wir sehen die, obwohl wir ja gar nicht auf den Molukken sind, aber heutzutage muss man auch nicht unbedingt mehr auf die Gewürzinseln reisen, um diese Gewürznelken zu sehen. Also heute werden die in verschiedenen tropischen Ländern angebaut. Indonesien ist aber weiterhin mit Abstand der größte Produzent und hat mehr als 70% der Weltproduktion von Gewürznelken inne und ein Teil davon eben offenbar auch in den Bergen von Flores.
So, was ihr jetzt bisher größtenteils gehört habt, das haben wir ja wie gesagt in Ende, also der letzten Stadt auf Flores aufgenommen. Jetzt den folgenden Teil, den nehmen wir jetzt auf Timor auf, in Kupang, unserer ersten Stadt auf der Insel Timor. Und wie man es vielleicht hört, sind wir auch immer noch ein bisschen krank und zu dieser Krankheitsgeschichte, da wollen wir jetzt im Prinzip gleich auch schon kommen. Also wir hatten ja unsere chronologische Erzählung quasi auf Flores vorhin beendet mit dem, ja, mit Belindas positiven Bericht von dem schönen Strandzeltplatz dort. Und direkt am nächsten Morgen ging es ja dann im Prinzip auch schon los mit der Krankheitsgeschichte. Da kamen die ersten Symptome auf.
Ja, da war ich einmal happy und gleich am nächsten Morgen war ich schon nicht mehr. Also als ich aufgewacht bin, hatte ich schon total rauen, kratzigen Hals. Ich habe mich auch total schlapp gefühlt und so und bin nicht so richtig auf die Beine gekommen. Aber wir waren da halt mitten in der Pampa und so mussten wir halt erstmal ein bisschen weiterfahren. Aber auch während dem Fahrtag ist es nicht so wirklich besser geworden. Wir mussten noch 4-mal über 60 bis 100 Meter hohe steile Anstiege drüber und nach 45 Kilometern mittags sind wir dann in der Stadt Ryung angekommen. Da gab es tatsächlich einige Hotels. Das liegt daran, dass es da vor der Küste so ein paar Inseln gibt, die touristisch erschlossen sind, gerade zum Schnorcheln oder sonst irgendwie mit dem Bötchen rumfahren. Da haben wir dann nach einem Hotel gesucht. Wir hatten aber irgendwie nie Internetempfang die ganze Zeit und deswegen sind wir auch von einem zum anderen gegangen und es war irgendwie viel ausgebucht. Aber wir haben dann doch noch eins gefunden, zum Glück auch, weil mein Zustand hat sich dann auch verschlechtert im Laufe des Tages. Aber an sich, das Zimmer war simpel, aber sauber. Vor allem gab es einen sehr hübschen Garten in dieser Unterkunft. Also eigentlich ein ganz netter Ort, wo man ein bisschen ausruhen konnte. Am nächsten Morgen gab es auch ein außergewöhnlich gutes Frühstück, muss man sagen. Also von den einzelnen Sachen recht simpel. Also es gab eine große Schüssel gebratenen Reis. Dann gab es aber dazu auch noch Banana-Pancakes, 6 Stück, so kleine. Dann gab es noch Wassermelone dazu und Bananen. Am nächsten Tag dann statt der Wassermelone Papaya. Und man konnte sich halt so Getränke machen, Kaffee, Tee. Aber es gab auch so Päckchen mit so Schoko-Drink-Pulver. Das war dann auch ganz nett. Und also richtig viel Frühstück. Wir haben davon dann auch was mitgenommen. Also die Bananen haben wir aufs Zimmer mitgenommen und so, weil wir nicht alles essen konnten.
Vor allem im Vergleich halt zu anderen Hotels, auch hier in Indonesien, wo ja durchaus gerne mal Frühstück dabei ist tatsächlich, aber meistens halt wirklich sehr simpel oder wenig. Also da hattest du halt dann vielleicht mal die Auswahl in touristischen Gebieten zwischen Reis oder Banana-Pancakes. Und dann kriegst du halt 2 Banana-Pancakes und das war's. Oder du kriegst halt nur den Reis und hier hast du halt beides bekommen und dazu noch 2 Sorten Obst und so. Das war nicht schlecht, ja.
Aber leider hat das Frühstück auch nicht geholfen, dass es mir wieder super ging. Also mir ging es tatsächlich am nächsten Morgen immer noch nicht so besser. Normalerweise ist es ja so, dass ich dann krank werde, wenn wir sowieso irgendwo Ruhetage machen und dann meine Ruhetage mit Krankheit vertrödeln. Dieses Mal ist es andersrum. Wir hatten keinen Ruhetag geplant und haben jetzt uns dazu entschieden, eben noch einen Tag abzuwarten und einen Ruhetag extra wegen meiner Krankheit einzulegen, sozusagen. Ja, tatsächlich hatte ich nämlich auch ziemlich hohes Fieber, ist dann auf 39 Grad hochgeklettert. Und da ist es tatsächlich mal echt praktisch, finde ich, dass wir dieses analoge Fieberthermometer dabei haben, damit man sowas messen kann. Sonst kann ich halt nicht einschätzen, habe ich jetzt 38 Grad, habe ich 39 Grad oder noch mehr. Und spätestens ab 39 Grad ist es halt auch sinnvoll, dass man sein Fieber mit Medikamenten senkt. Einfach schon allein, ich hatte auch total viel Kopfschmerzen und bei 39 Grad Körpertemperatur muss man halt tonnenweise mehr Wasser trinken und das schaffe ich halt einfach nicht, wenn ich so krank da liege. Ja, und entsprechend hat sich die Frage gestellt, wie senke ich jetzt mein Fieber? Normalerweise hätte ich das in Deutschland wahrscheinlich oder als ich bisher krank war in Ulaanbaatar, habe ich halt ein Ibuprofen genommen, das ist fiebersenkend. Jetzt ist es allerdings so, hier, wo wir in dem tropischen Raum unterwegs sind, kann ja Fieber auf alle möglichen Krankheiten, nicht unbedingt nur eine virale Erkältung oder so zurückführen, wie es jetzt in Deutschland normalerweise der Fall wäre, sondern hier gibt es auch einige tropische Krankheiten, die sich mit Fieber äußern könnten. Vor allem das Damoklesschwert Dengue-Fieber hängt ja weiter über uns. Und obwohl meine Symptome jetzt nicht so 100%ig gepasst haben, also Fieber hat man zwar immer trotzdem noch bei Dengue-Fieber und Kopfschmerzen, aber eher so Übelkeit und Gliederschmerzen, das hatte ich jetzt eher nicht. Ich hatte stattdessen sehr starken Husten und Schnupfen, der sich angekündigt hat. Trotzdem, sicherheitshalber, habe ich kein Ibuprofen genommen gegen die Kopfschmerzen und zur Senkung des Fiebers, denn bei Dengue besteht eben die Gefahr innerer Blutungen. Also wann Dengue wirklich gefährlich werden kann, ist, wenn innere Blutungen entstehen. Und die Gefahr dafür wird eben durch Ibuprofen verstärkt. Übrigens auch durch Aspirin, also Acetylsalicylsäure, aber eben auch durch Ibuprofen. Und deswegen sollte man bei Denguefieber sowohl Aspirin als auch Ibuprofen unbedingt vermeiden oder andere NSAR-Schmerzmittel. Eine Alternative gegen die Kopfschmerzen oder zur Fiebersenkung gibt es aber noch, die in der Hinsicht kein Problem ist, nämlich Paracetamol. Das haben wir allerdings nicht dabei und da musste ich dann eben Tizian losschicken, um in diesem kleinen Ort namens Ryung eine Apotheke zu suchen.
Ja, ich meine, du hast vorhin gesagt, Ryung, touristischer Ort ein bisschen, gab ein paar Hotels, es stimmt auch, es gab da bestimmt 5, 6, 7, 8 Homestays, sagen wir mal eher Homestays als Hotels, aber ansonsten war jetzt eigentlich dieser Ort nicht besonders touristisch. Das war im Prinzip ein Dorf und wenn man da einfach nur durchgefahren wäre und mal die Schilder, die auf die Guesthouses verwiesen haben, ignoriert hätte, da hätte man jetzt auch von dem Tourismus nicht so wahnsinnig viel mitbekommen dort. Also im Prinzip war das jetzt von einem normalen indonesischen und touristischen Dorf kaum zu unterscheiden und entsprechend war es jetzt auch nicht so einfach, sage ich mal, oder nicht so selbstverständlich, dass es dort eine gut ausgestattete Apotheke gibt. Habe dann aber trotzdem eine kleine Apotheke gefunden. Das gab es dann immerhin doch. Und ja, zum Glück hatten die auch Paracetamol. Also ich meine, die hatten echt keine besonders große Auswahl an Medikamenten, aber Paracetamol ist halt dann doch irgendwie ein Standardmedikament, was es dann selbst in so einer sehr, sehr kleinen Apotheke dann doch auch gibt. Und die 10 Tabletten, die ich da gekauft habe, haben 25 Cent gekostet.
Ja, und das war gut investiertes Geld, denn mein Fieber ist tatsächlich ein bisschen zurückgegangen über den Tag hinweg. Trotzdem nicht so gut, dass es mir wieder gut genug ging, um rauszugehen. Tizian ist dann abends alleine essen gegangen zu demselben Restaurant, wo wir am Vorabend zu zweit waren. Und als er zurückkam, hatte er ein Geschenk für mich dabei.
Ja, denn diese super nette Köchin, Besitzerin von diesem kleinen Restaurant, hat dann halt auch gefragt, wo ist denn hier deine bessere Hälfte. Was heißt jetzt nochmal bessere Hälfte auf Indonesisch? Nee, also hat dann halt auch gefragt, wo ist denn Belinda und so? Und habe ich gesagt, ja, die ist halt krank, die kann leider nicht kommen. Und da hatte sie erstmal total Sorgen, hat sie gemeint, was, irgendwas mit Magen-Darm oder so? Ist sie irgendwie schlecht geworden von dem Essen gestern, was ihr bei mir gegessen habt? Damit habe ich sie beruhigt. Nein, hat nichts damit zu tun, keine Sorge. Ist halt irgendwie ja, Erkältung und so. Und dann hat sie mir am Ende, nachdem ich dann gezahlt habe, noch einen Ingwertee in die Hand gedrückt. Also eine Tasse mit Ingwertee und gemeint, ja, ist ein Geschenk an Belinda. Nimm's mal kurz mit nach Hause zu ihr und dass sie das vielleicht trinken kann und vielleicht geht's ihr dann besser. Und ja, das habe ich dann gemacht. Das fand ich wirklich eine sehr, sehr nette Geste von dieser Restaurantbesitzerin.
Ja, war auf jeden Fall sehr gut. Der Ingwertee war aber leider nicht gut genug, dass es mir nach der zweiten Nacht dann sehr viel besser ging. Also es ging mir besser, weil ich halt ab und zu wieder Paracetamol genommen hatte und dadurch nicht so viel Kopfschmerzen und nicht so eine hohe Temperatur. Aber Fieber, also die Temperatur ist zwischen den Paracetamol-Einwürfen von mir immer wieder von allein angestiegen und so richtig fit war ich noch nicht. Problem ist allerdings, dass unsere Zeit ein wenig limitiert ist, und zwar nicht nur in Indonesien insgesamt, sondern da auf Flores jetzt auch, weil wir eine Fähre weiternehmen mussten, wofür wir das Fährticket schon gebucht hatten und die Fähre sowieso nicht so eine Nase lang fährt. Das heißt, wir konnten uns eigentlich keinen weiteren Ruhetag leisten und haben uns dann halt entschieden, in 40 Kilometern gibt es wieder eine Stadt, wo es wieder Unterkünfte gibt, nämlich die Stadt Mbai. Und da fahren wir jetzt weiter. Und wir wussten auch schon, dass das jetzt ausnahmsweise mal größtenteils flach sein würde und nicht mehr so steile Anstiege hat wie zuvor. Deswegen haben wir gesagt, das können wir jetzt vielleicht machen. Und es war auch so, also eigentlich super Strecke gewesen, hätte ich total genossen nach den ganzen Anstiegen der Tage zuvor, wenn ich nicht krank gewesen wäre. Aber nein, immer ist irgendwas und jetzt ist das Fahren halt eigentlich okay, aber ich bin halt krank. Naja. Dort in Mbai sind wir dann eben wieder mittags angekommen, weil war ja flach und haben nochmal einen halben Ruhetag gemacht. Haben da auch noch Honig gekauft, sozusagen als Hustensaftersatz. Hat sich als gute Entscheidung herausgestellt.
Ja, allein schon, weil Honig lecker ist. Ne? Vielleicht hätten wir jetzt auch nochmal kurz vor der Aufnahme nochmal einen Schluck Honig nehmen sollen, um unsere Stimmen ein bisschen zu ölen. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen. Na, dann halt nach der Aufnahme als Belohnung, ist auch gut. Ja, jedenfalls Mbai war dann quasi die letzte Stadt an der Nordküste. Von Mbai aus wollen wir über den Berg rüber nochmal, um dann eben nach Ende zu kommen. Ende liegt ja eben an der Südküste. Der Berg hat schon nochmal so 670 Meter gehabt, also da ging es dann doch nochmal ordentlich berghoch hinter Mbai, also quasi es war wirklich nur die 40 Kilometer vor Mbai, die flach waren. auch hinter Mbai hat dann nochmal ein Berg auf uns gewartet. Und naja, also auf der einen Seite konnten wir uns nicht so richtig noch groß Ruhetage in Mbai leisten zeitlich, um dich wieder fit zu kriegen, oder wollten das nicht unbedingt. Auf der anderen Seite warst du aber auch noch nicht so wirklich fit genug, um diese 670 Meter auf den Berg hochzufahren.
Nee, also wir sind dann ja morgens losgefahren und als es so langsam hochging, habe ich schon gemerkt, oh nee, das kann ich jetzt nicht 670 Höhenmeter noch aushalten und ich muss es ja jetzt auch nicht pushen und meinen Zustand wieder verschlechtern. Nur deswegen, so dogmatisch bin ich dann ja doch nicht von uns beiden. Weiß nicht, was du gemacht hattest. Zum Glück werden wir es nie herausfinden. Jedenfalls habe ich dann aber gedacht, gut, in Indonesien, da gibt es ja so viele Kleinlaster mit dieser offenen Ladefläche, wo tatsächlich auch immer Leute oft drauf sitzen, die dann von A nach B transportiert werden oder zurück oder wo halt mal Kühe draufstehen, beziehungsweise Pferde haben wir mal drauf gesehen oder manchmal sogar einen Roller festgemacht hinten auf der Ladefläche. So dass ich dann gesagt habe, hey, ich hitchhike oder ich versuche mal zu hitchhiken, mal schauen, wie weit wir kommen, bestimmt mindestens den Berg hoch oder so, weil die Straße führt ja nirgends anders hin. Und dann haben wir uns halt irgendwo da an die Straße gestellt und tatsächlich der erste solche Transporter, der nicht schon vollgepackt war mit Leuten, den haben wir angehalten und der hat dann sofort gesagt, ja, klar, in Ordnung, kannst du mitfahren. Dann habe ich mein Fahrrad da eben festgemacht hinten drauf und bin mit dem den Berg hochgedüst. Und ja, Tizian hat sich beeilt, eben mit dem Fahrrad möglichst schnell hinterher zu kommen, musste selber den Berg hochstrampeln.
Ja, war schon anstrengend, war zwar gar nicht mehr so steil wie sonst an der Nordküste, aber ich habe halt Gas gegeben ohne Ende, damit du oben nicht so lange auf mich warten musst. Und deswegen war es wahrscheinlich ähnlich anstrengend letztlich für mich wie die anderen Anstiege, die wir da an den paar Tagen vorher und so hatten. Ja, aber eben oben haben wir uns dann also wieder getroffen und dann sind wir zusammen dann runter zur Südküste gerollt. Es war eine wunderbare Abfahrt, bester Asphalt, wenig Verkehr, schöne, angenehme Steigung, trotzdem schöne Kurven, wo man sich schön in die Kurven legen musste, ohne jetzt allzu viel bremsen zu müssen. Also wirklich richtig Spaß gemacht. Also insofern, ich habe dir die Abfahrt gegönnt, Belinda, obwohl du dir sie ja eigentlich streng genommen nicht aus eigener Kraft verdient hättest, muss man ja sagen. Ja, und dann unten angekommen wären es dann quasi nochmal 40 Kilometer an der Küste lang gewesen bis Ende, bis man dann tatsächlich in der Stadt Ende angekommen wäre. Es war heiß, gab auch wieder so ein paar kleinere Anstiege und ja, da hast du dich halt entschieden, komm, das hat mit dem Hitchhiken ja ganz gut funktioniert. Lass einfach nochmal probieren und es hat wieder wirklich gut funktioniert. Also wir haben dann uns halt an den Straßenrand gestellt und immer so versucht, aus der Ferne, wenn ein Auto angefahren kam, zu erkennen, ob das ein Fahrzeug mit einer Ladefläche ist und die Ladefläche auch leer ist. Und wenn wir dann zum Schluss gekommen sind, ja, die Chancen stehen gut, dass das passt, dann haben wir ihn eben runtergewunken. Und wirklich jeden, den wir runtergewunken haben, waren, glaube ich, nochmal 3 LKW oder 3 Transporter da, hat jeder angehalten, keiner ist vorbeigefahren. Also wirklich super, super nett. Wir mussten trotzdem 3 anhalten, weil die ersten 2 halt nicht dahin gefahren sind, wo wir hätten hinfahren wollen, also halt nicht bis Ende. Gut, da können sie ja auch nichts dafür. Aber immerhin der dritte sofort. Ich meine, wie lange standen wir da? Eine Viertelstunde oder so? Also es ging auch wirklich schnell. Und ja, er hat dich dann auch wieder sofort mitgenommen, der erste, der auch nach Ende gefahren ist. Also wirklich super. Super nett und unkompliziert, muss man sagen. Da sind wir auf jeden Fall ausnahmsweise mal den indonesischen Kraftfahrzeugführern sehr dankbar. Ja, ich bin dann wieder geradelt bis Ende, hat dann letztlich 88 Kilometer auf dem Tacho an dem Tag, also von Mbai bis Ende quasi dann durchgefahren. Und dann hatten wir noch quasi einen Tag Puffer mal noch reingerechnet in Ende, bis die Fähre fährt. Das heißt, wir waren dann nochmal 2 Nächte in Ende. Und schon in der ersten Nacht, im Prinzip schon eigentlich fast abends, als ich nach den 88 Kilometern da angekommen bin in Ende, habe ich gemerkt, ich glaube, jetzt erwischt es mich auch. Weil also bis dahin, Belinda, das war ja schon irgendwie 3-4 Tage, dass Belinda da halbtot im Bett rumhing. Manchmal habe ich mich eigentlich immer topfit gefühlt und ich habe mich schon gefragt, wird dieser Kelch tatsächlich an mir vorübergehen? Aber dann spätestens in Ende habe ich festgestellt, nein, wird er nicht. Allerdings immerhin muss ich sagen, es hat mich nicht ganz so schlimm erwischt, bisher jedenfalls. Also ich hatte nicht so schlimm Fieber wie du. Ich hatte vor allem Halsschmerzen, Husten und so gereizte Atemwege, Schnupfen. Nase hat halt irgendwie so ein bisschen wehgetan beim Atmen oder war halt einfach gereizt. Aber ich war nicht ganz so schlapp, glaube ich, auch wie du, ne?
Ich glaube, du hattest nicht so hohes Fieber. Das Gute daran, dass du auch krank geworden bist, ist, dass wir Malaria auf jeden Fall mal ausschließen können, weil das wäre schon sehr unwahrscheinlich, dass wir das zum gleichen Zeitpunkt bekämen. Dengue ist auch sehr unwahrscheinlich doch. Ich meine, gut, die gleiche Mücke kann uns jetzt eben beide gestochen haben, nachdem wir vorher schon mal unsere erste Dengue-Infektion hatten, aber immer noch deutlich unwahrscheinlicher wie eine direkt übertragbare weiß ich nicht, Grippe oder Erkältung oder sowas.
Ja, ganz abgesehen davon, dass sie auch jetzt echt nicht wirklich zu den Symptomen gepasst hat. Also bei mir noch weniger als bei dir, weil ich weniger Fieber hatte und mehr Husten, sage ich mal, so im Verhältnis zumindest. Das ja, konnte man denken, im Prinzip ausschließen. Und wenn man sich so die Symptome anschaut von Krankheiten, die mit Fieber und Kopfschmerzen einhergehen, dann bleibt da, wenn man noch Husten und Schnupfen hat und nichts anderes, sage ich mal, bleibt eigentlich fast nur eine normale Erkältung übrig. Und deswegen wird das vermutlich sein.
Also noch ein Vorteil von zu zweit unterwegs sein, da sieht man, ob man eine ansteckende Krankheit hat oder nicht und kann dadurch Tropenkrankheiten ausschließen.
Ja, also während es bei mir ein bisschen losging dann mit den Symptomen, hat sich es bei dir aber dann schon ein bisschen gebessert während des Ruhetags in Ende. Oh, hast dann, glaube ich, auch ohne, dass du jetzt Paracetamol genommen hast, ist dein Fieber zurückgegangen und so. Das heißt, du warst auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung. Und ich musste die Fähre dann halt krank nehmen. Aber ich meine, ja, Fähre fahren ist ja auch quasi fast wie ein Ruhetag. Du sitzt halt auf der Fähre rum, das war jetzt nicht so schlimm. Und ich habe mich jetzt ja auch nicht so todkrank und schlapp gefühlt, dass das jetzt irgendwie gar nicht gegangen wäre. Das war im Prinzip schon in Ordnung. Von Flores nach Timor, also von, genauer gesagt, von Ende nach Kupang, zur Stadt Kupang auf Timor, sind wir dann mal wieder mit unserer Lieblingsreederei Pelni gefahren. Die Fähre da fährt zweimal die Woche, die Pelni-Fähre. Abfahrt in Ende ist 12 Uhr mittags, Ankunft in Kupang 4 Uhr früh des Folgetages, das heißt so 16 Stunden Überfahrt ungefähr für 250 Kilometer. Und mit dieser Fähre haben wir dann im Prinzip auch diese bisher ja ziemlich stringente Inselkette Java, Bali, Lombok, Sumbawa, Flores verlassen, denn Timor liegt jetzt ja nicht einfach wieder nur ein paar Kilometer östlich von Flores, sondern auch so schon eben deutlich abgesetzt eben nach Süden, also südöstlich von dieser Inselkette, aber eben, naja, 250 Kilometer eben, also gehört nicht mehr zu dieser Inselkette dazu, das heißt, die Inselkette haben wir jetzt verlassen. Die Fähre, die hat 6 Euro pro Person gekostet, wir haben die wieder per App gebucht und an einem Supermarkt bezahlt, das haben wir ja auch schon bei der letzten Pelni-Fährfahrt Episode 83 erklärt, wie das funktioniert. Und dann diesmal wollten sie am Hafen dann aber auch nochmal irgendwie 2 Euro pro Fahrrad haben. Ja, keine Ahnung, beim letzten Mal haben sie vielleicht vergessen, das zu berechnen. Haben aber auch ein Receipt bekommen und alles. Das klang schon irgendwie berechtigt und korrekt und nicht nach Korruption.
Ja, also die Pelni-Fähre, die war eben wieder nur ein reines Passagierschiff. Deswegen war es nicht im Vorhinein möglich, irgendein Fahrzeug oder so ein Fahrrad dazu zu buchen, wie bei den Roll-on-Roll-off-Fähren, die Autofähren, die wir zuvor von Insel zu Insel genommen hatten. Aber ja, scheinbar haben sie trotzdem irgend so ein Fahrradverfahren eingeführt.
Im Prinzip hat das Fahrrad ja auch nicht als Fahrzeug in dem Sinne, glaube ich, gezählt, sondern als Gepäckstück, oder? Weil wir mussten ja zu dem Gepäckschalter gehen, um das zu bezahlen, wo sie auch eine große Waage hatten. Und erst haben sie gesagt, wir müssen die Fahrräder wiegen gehen, aber so groß war die Waage dann auch wieder nicht, dass das irgendwie funktioniert hätte. Und dann hieß es halt einfach, jo, zahlt halt 40.000 Rupias pro Fahrrad, dann passt es schon.
Was es auf dieser Fähre auch nicht gab, außer Fahrzeugen, waren diesmal tatsächlich Kabinen. Also auf dieser Fähre gab es nur Economy Class, das heißt dieses riesige Dormitory-Zimmer, also Zimmer, wo überall so Betten unter Deck aufgestellt waren. Laut Ticket hätten wir dieses Mal tatsächlich auch Betten gehabt, haben auch so einen Platz zugeteilt bekommen, aber als wir da mal unten in das Zimmer gelaufen sind, war da halt wieder Chaos und irgendwie auf jedem Bett saß schon irgendjemand drauf oder auch mehrere Leute. Also auch auf denen, die eigentlich uns zugestanden hätten. Aber sowieso war der Schlafsaal eben wieder so unangenehm und deutlich unangenehmer als draußen an der frischen Luft. Ich meine, wir sind um 12 Uhr mittags losgefahren. Da will ich sowieso nicht da gleich unter Deck gehen zu den ganzen Schaben und Leuten und schreienden Kindern. Da bleibe ich lieber außen sitzen. Deswegen ja, sind wir einfach an der frischen Luft geblieben. Wie du auch vor Ort erklärt hast.
Wir melden uns jetzt hier nochmal kurz von der Fähre, sitzen jetzt hier auf dem Außendeck, also nicht quasi oben auf dem Außendeck, sondern es gibt hier halt auch so ein balkonartiges Außendeck, was einmal so um die ganze Fähre drumherum quasi verläuft und auch unsere Fahrräder stehen hier auf diesem balkonartigen Außendeck, das ist entsprechend auch ein bisschen durchaus groß, breit oder sagen wir, es hat eine gewisse Tiefe. Also vielleicht so 3 Meter tief ist dieser Balkon. Das heißt, die Fahrräder sind hinter mir, lehnen da gegen die Wand. Dann haben wir hier direkt vor den Fahrrädern unsere Campingstühle aufgebaut. Und von meinen Knien, wenn ich jetzt hier auf dem Campingstuhl sitze, dann sind es halt nach vorne schon noch so 1,5 Meter, bis dann die Reling kommt. Und da können wir jetzt auch schön dann entsprechend durch das Gitter von der Reling raus aufs Meer schauen die ganze Zeit, beziehungsweise im Moment eigentlich schon wieder nicht mehr so richtig, weil vom Meer sieht man nicht mehr so ganz so viel, weil es mittlerweile dunkel ist und da einfach nur alles schwarz ist da draußen, bis halt jetzt auf ein paar Sterne, die aufgetaucht sind. Und ja, jetzt ich sehe jetzt auch gerade, dass ich jetzt halt auch das Schwanken vom Schiff nicht mehr an der Linie vom Horizont ausmachen kann, sondern tatsächlich am Schwanken von den Sternen so ein bisschen. Aber es ist eine ruhige See, wir haben wieder gutes Wetter, also so viel schwankt es dann auch wieder nicht. Ja, warum wir jetzt aber das Mikrofon nochmal rausgeholt haben, war, dass wir ja auch eine ganz interessante Verhaltensweise, sag ich mal, von den Indonesiern, von den Leuten hier beobachtet haben. Und zwar, ja, wenn wir hier so sitzen, da läuft natürlich dann immer mal wieder einer vor uns durch. Und immer wenn die da durchgelaufen sind, oder jedenfalls sehr viele von ihnen, haben sich dann so ein bisschen so geduckt, so wie wenn ich jetzt hier im Kino sitzen würde oder vorm Fernseher und jemand vorbeigeht und sich dann so duckt, damit möglichst wenig für mich vom Fernsehbild verdeckt wird. Und außerdem haben sie so ihre Hand ausgestreckt, ihre flache Hand so nach unten ausgestreckt, so ähnlich wie man es Schulkindern in Deutschland beibringt beim über Zebrastreifen gehen, dass man erst die Hand ausstreckt, damit die Autos einen auch schön sehen. So haben die das hier teilweise auch gemacht, so die Hand mit der flachen Hand so auf meine Augenhöhe quasi gegangen, so nach die flache Hand so nach unten gehalten, so als Warnung, Achtung, jetzt hier komme ich oder so, weiß ich nicht, damit ich jetzt nicht irgendwie meine Füße ausstrecke und sie dann drüber stolpern und ich ihnen ins Bein stelle oder so, keine Ahnung. Und außerdem haben sie dann auch immer excuse me gesagt.
Das mit dem Ducken ist ja allgemein so eine Sache, so, oder beziehungsweise Verneigen ist ja in ganz Südostasien auch so eine Sache von Respekt oder Höflichkeit auch. Einerseits sind ja die Tempel oft auch so gebaut, dass die Stufen so hoch sind, dass man sich vor der Gottheit verneigt, wenn man hochgeht. Andererseits ist es auch so eine Art Gruß, wenn man sich so ein bisschen verneigt vor anderen Leuten. Also zum Beispiel viele Rollerfahrer, die mir entgegenkommen, die verneigen sich auch einfach so leicht. Also ein bisschen nicken, aber dabei auch den Oberkörper so ein bisschen runterneigen. Und das mache ich dann gerne auch zurück, gerade in letzter Zeit, wo ich ein bisschen müde geworden bin, jedem immer Hallo zuzuschreien, mache ich das dann gerne ein bisschen lieber als Gruß.
Ach, du meinst, die Leute auf dem Roller, die deuten auch immer so eine leichte Verbeugung an, wenn die einem zunicken? Ich habe das immer nur als ganz normales, auch in Mitteleuropa verbreitetes Nicken einfach nur als Gruß wahrgenommen. Mir ist das gar nicht aufgefallen, dass das irgendwie noch was speziell Südostasiatisches auch hat.
Ja doch, in Europa oder so, da macht man ja nur so ein kleines Nicken, oft auch mit dem Kopf nach oben. Hey, da bist du ja, oder so. Huhu, aber hier ist es eher so ein Respekt, Hallo, keine Ahnung, so dass man dem anderen noch Respekt gegenüberbringt und da ist die Verbeugung halt noch mit dabei, zumindest im Ansatz. Vielleicht geht es ein bisschen unter auf dem Roller, wenn man keine so Zeit hat, aber man macht auf jeden Fall den Kopf runter und nicht einfach so ein Nicken, so ein schnelles Hoch-Runter.
Okay, also ihr seht, Belinda ist eine sehr genaue Beobachterin. Das ist kein Unterschied, der mir aufgefallen wäre, um ehrlich zu sein. Ja, es ist halt wahrscheinlich schon letztlich einfach so ein Clash of Cultures-Ding, dass ich einfach deren Gestik und auch, dass sie da in dieser Situation excuse me sagen, halt einfach nicht gewohnt bin in dieser Situation und deswegen auch ein bisschen falsch verstehe. Weil auf mich wirkt es immer so von der ganzen Gestik her, so dieses Ducken, Hand rausstrecken und dann auch das excuse me sagen, ja, als würden die sich da so vorbeiquetschen und als wäre ich im Weg. Und dann zucke ich halt immer erstmal zusammen, wenn so jemand kommt und so, als weil ich dann denke, hä, bin ich jetzt im Weg, muss ich jetzt Platz machen? Und dann im zweiten Gedanken merke ich, hä, da ist doch Platz ohne Ende, warum tust du so, als würdest du dich da so vorbeiquetschen müssen? Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und dann erst im dritten Gedanken fällt mir halt dann auf, ja, nee, das ist wahrscheinlich halt einfach irgendwie einfach als Höflichkeitsgeste gemeint und auch einfach nur respektvoll gemeint, dass sie halt excuse me sagen. Die sind gar nicht unbedingt der Meinung, dass ich ihnen im Weg sitze, sondern das passt so schon für die und sie wollen mir einfach irgendwie da Respekt zollen, dass sie da so nah an mir vorbeilaufen oder keine Ahnung. Ja, und dann, nachdem wir den Einspieler aufgenommen haben, haben wir wieder unsere Luftmatratzen aufgepustet und uns dann da draußen aufs Außendeck auf den Boden gelegt, neben die Fahrräder. War ja warm, hat nicht geregnet, gutes Wetter. Konnten dann da noch so ein bisschen schlafen, aber ja, letztlich natürlich nicht genug. Keine vollwertige Nacht.
Ja, war auch wieder hell und laut, manchmal so Durchsagen, einmal auch wieder wegen irgendwie Abendgebet oder so. Übrigens, an der Stelle, auf jeder Fähre, die wir bisher in Indonesien genommen haben, war eine kleine Mini-Bordmoschee drauf. Und zwar auch auf dieser Fähre eben, die jetzt, gut, die Fähre hat tatsächlich eine längere Linie, die ist jetzt nicht nur zwischen Ende und Kupang gefahren, sondern kam davor schon, weiß ich nicht, von Java, glaube ich sogar, fährt noch weiter. Aber trotzdem, eine kleine Kirche war nicht drauf, obwohl das jetzt die christlichen Inseln hier sind. Aber eine kleine Moschee war weiterhin drauf. Was aber Christliches an Bord war, war auch eine Nonne, eine sehr junge tatsächlich. Und auch auf der Fähre, die wir zuvor von Sumbawa nach Flores genommen haben, waren schon Nonnen drauf. Und auch auf den Inseln. Tatsächlich habe ich, glaube ich, in Indonesien bisher mehr Nonnen rumlaufen sehen als in Deutschland je, muss ich sagen. Also das ist tatsächlich ein Anblick, den man hier ja, schon auch öfter noch sieht.
Ja, und das war jetzt im Prinzip dann unsere letzte Fähre in Indonesien. Das Kapitel haben wir also überstanden und das, ohne dass auch nur eine einzige unserer Fähren untergegangen wäre. Also toi, toi, toi.
Ja, und jetzt sind wir eben auf Timor, unserer letzten indonesischen Insel. Und da in der Stadt Kupang. Tatsächlich ist Kupang die größte Stadt seit langem, also keine Stadt auf Lombok, Sumbawa oder Flores ist so groß gewesen wie Kupang oder ist überhaupt auch von den Städten, wo wir nicht waren, so groß wie Kupang und auch auf Timor ist Kupang die größte Stadt mit 500.000 Einwohnern etwa und da haben wir uns direkt frühmorgens nochmal ein Zimmer geholt, einerseits eben um Schlaf nachzuholen. Haben dann aber auch nach der ersten Nacht hier nochmal verlängert für eine zweite Nacht, einfach in der Hoffnung, dass ich Tizian weiter auskurieren kann. Mir geht es schon besser, ich bin aber auch noch nicht 100% fit, also Halsschmerzen, Husten, ein bisschen Schnupfen habe ich auch noch, aber jetzt ist es vor allem Tizian, der schlimmer kränkelt. Und ja, heute ist eben jetzt dieser Ruhetag zwischen den zwei Nächten und morgen wird es aber auf jeden Fall weitergehen. Denn unser Visum rennt uns ja davon und wir müssen irgendwie hinterherkommen. Also, werd fit, bis morgen.
Ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Kriegen wir schon irgendwie hin. Wird halt vielleicht im schlimmsten Fall nicht so angenehm, aber ich schätze, ich komme schon irgendwie. Ich kann ein bisschen in die Pedale treten. Es wird schon irgendwie klappen. Ja, vielleicht noch kurz zur Routenwahl auf Timor. Wie fahren wir denn jetzt morgen weiter auf dieser Insel? Also auf Timor ist es so ein bisschen ähnlich wie auf Flores. Es gibt grob drei mögliche Routen. Zum einen entlang der Nord- und der Südküste und dann eben die Hauptstraße quer durch die Mitte der Insel. Im Gegensatz zu Flores ist es jetzt auf Timor so, dass die Nordküste die abenteuerlichere ist. Also da muss man mit einigen Flussquerungen und auch relativ viel Schotter rechnen, wohingegen die Südroute sicher asphaltiert ist. Und da sollte es eigentlich auch die ganzen Brücken geben. Aber entlang der Südroute hat man halt auch wieder einige ziemlich steile Anstiege. Man kann dann auch, wenn man die Südroute fährt, quasi an der Südküste nach Osttimor einreisen. Es gibt quasi zwei Grenzübergänge, einmal an der Südküste, einmal an der Nordküste. Das heißt, man würde dann an der Südküste nach Osttimor einreisen. Aber die Hauptstadt von Osttimor, Dili, liegt ja wiederum in Osttimor an der Nordküste. Das heißt, wenn ich die Südroute wähle, von Kupang aus an der Südküste langfahre, dann dort irgendwann über die Grenze nach Osttimor fahre, dann muss ich irgendwann mal noch über die Berge zurück an die Nordküste fahren, um dann dort in die Hauptstadt Dili zu kommen. Und ja, dadurch, dass ich da dann halt nochmal komplett über die Berge muss, hat diese Südroute schon etwas mehr Höhenmeter als die Hauptstraße, die eigentlich mitten durch die Insel und damit eigentlich auch so ein bisschen durch die Berge führt, aber naja, geht halt letztlich doch in Summe nicht so viel hoch und runter, wie man es auf der Südroute hätte. Und außerdem ist es auch so, dass die Anstiege auf der Hauptstraße, die es gibt, halt deutlich weniger steil sind. Und ja, wir hatten lange Zeit mit der Südroute geliebäugelt, weil wir halt dachten, ja, ist vielleicht schöner an der Küste lang zu fahren und es ist ja vielleicht auch ganz interessant, in Osttimor nochmal ein bisschen länger zu fahren und auch mehr durch die Berge zu fahren. Aber ja, wir haben uns jetzt letztlich doch spontan umentschieden, dass wir nicht so wirklich Lust haben auf noch weitere solchen steilen Anstiege. Lass uns lieber schnell nach Dili kommen. Zumal diese Südküstenstraße von einer höheren Kategorie ist, von einer höheren Straßenkategorie als unsere Straße, die wir entlang von der Nordküste von Flores gefahren sind. Das heißt, bezüglich des Verkehrs dürfte der Unterschied zwischen diesen verschiedenen Routen auf Timor womöglich auch gar nicht so groß sein. Das heißt, man hat auf der Hauptstraße vielleicht gar nicht so viel mehr Verkehr als an der Südküste. Ja, und jetzt kam halt noch dazu, dass ich ein bisschen krank bin. Das war so die letzte Ausrede, die wir noch gebraucht haben, um dieses Mal einfach die einfachere Route zu wählen und zu sagen, komm, lass jetzt einfach gucken, dass wir schnell aus Indonesien rauskommen, schnell nach Dili kommen und letztlich im Hinterkopf ja dann auch so ein bisschen schnell nach Australien kommen. Ja, also letztlich waren es dann 270 Kilometer, die wir in 4 Tagen bewältigt haben. Also 270 Kilometer, 4 Tage Hauptstraße von Kupang bis ins Städtchen Atambua, wo wir uns jetzt hier gerade befinden, also kurz vor der Grenze zu Osttimor. Und ja, von der Straße gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. War halt, wie erwartet, so mittel viel Verkehr, so ähnlich wie auch auf den Hauptstraßen auf Flores und Sumbawa schon, würde ich sagen. Vielleicht sogar eher noch einen Ticken mehr. Ja, je nach Abschnitt halt. Und ja, wie immer war das Frustrierendste, jedenfalls für mich, eigentlich weniger der Verkehr selbst, als eher das permanente Gehupe, dem man halt ausgesetzt war. Ansonsten, ja, die Straßenränder von der Straße, die waren meist gesäumt von Häusern, wie wir das ja auch schon oft genug kannten aus Indonesien. Aber es gab tatsächlich überraschend viel Schatten auch, also viel Wald. Und das ist gar nicht unbedingt ein Widerspruch zu den Häusern, weil die Häuser, die am Straßenrand standen, die standen halt einfach auch häufig im Schatten der großen Bäume, die dann auch nah an der Straße standen. Und man ist relativ viel im Schatten und im Wald gefahren. Das war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und abends haben wir dann uns wieder einen Zeltplatz gesucht und dann am nächsten Morgen beim Frühstück einen kleinen Einspieler dazu aufgenommen. Haben wir gestern Abend einen ganz schönen Zeltplatz gefunden, wenn auch nicht so ganz so einfach zu erreichen, weil es von der Straße ziemlich steil die Böschung runterging ins Flusstal rein, wenn man so möchte. Sitzen jetzt hier gerade vorm Zelt, das heißt, da müssen wir nachher wieder gucken, wie wir irgendwie die Fahrräder da wieder hochgewuchtet kriegen. So ein kleiner Trampelpfad, aber ja, wie gesagt, sehr, sehr steil. Und sitzen wir jetzt so ein bisschen auf so einer Abbruchkante über dem Fluss im Prinzip. Da geht es dann 2 Meter runter und unten ist dann der Fluss in so einem kleinen Wäldchen, kann man im Prinzip sagen. War relativ kalt heute Nacht, also unter 20 Grad, das hatten wir länger nicht mehr. Und heute Morgen hat man sich dann echt tatsächlich mal fast gefreut, dass die Sonne rauskam, die einen ein bisschen wärmt. Auch das ist etwas, ja, ein Gefühl, das lange, lange in Vergessenheit geraten ist bei uns. Also vielleicht merkt man jetzt doch ein bisschen, dass wir jetzt halt nochmal weiter weg vom Äquator gekommen sind, hier auf Timor. Denn so wahnsinnig hoch sind wir jetzt hier eigentlich nicht. Ist vielleicht so 150 Meter, 100 Meter, irgendwie sowas. Naja, aber eigentlich wollten wir erzählen von einem schweren Verlust, der sich hier an diesem Zeltplatz ereignet hat. Denn mitten in der Nacht beschwert sich Belinda plötzlich bei mir. Sag mal, streckst du da gerade deine Füße unter meine Luftmatratze? Auch eine Beschwerde, die ich nicht alle Tage höre. Also ich höre ja schon viele Vorwürfe Tag ein, Tag aus, aber der war neu, muss ich sagen.
Ja, weil plötzlich wurde an den Füßen eine Luftmatratze so hochgehievt, so gerade so, als hättest du dir den Fuß drunter gestreckt. Und ich habe auch Geräusche gehört, so, weiß ich nicht, dachte ich, hast du dich vielleicht ausgestreckt und bist dann aus Versehen drunter gekommen bei mir. Und dann warst du aber total verwirrt und offensichtlich hast du es nicht gemacht, zumindest hast du es behauptet. Und dann habe ich mich so halb aufgesetzt und habe gesehen, auch deine Luftmatratze ist unten an den Füßen total hochgepresst, als wäre da irgendwas unterm Zelt. Und dann habe ich da ganz vorsichtig mal getastet an den Füßen und dann ist irgendwas rausgeflitzt von unterm Zelt. Und in die Büsche gegenüber, war ja dunkel, ich habe es dann nicht mehr gesehen. Also da muss irgendein Tier sich eingekuschelt haben, da drunter, unter unseren Füßen sozusagen. Also unterm Zelt noch, nicht im Zelt natürlich, aber dadurch das Zelt und die Füße so hochgedrückt haben.
Also ich habe tatsächlich nichts gesehen, aber als das dann weggeflitzt ist, wie du sagst, klang das durchaus relativ groß und auch fast ein bisschen nach Hufe. Also ich weiß nicht, ob das eine kleine Ziege war. Würdest du sagen, das kommt hin von der Größe, was du gesehen hast? Du hast doch gesagt, du hast noch so einen Schatten gesehen zumindest oder so.
Ja, ich dachte, ich hätte da hinten dann was gesehen und vor allem habe ich dann gedacht, da wäre dann noch ein anderes Tier oder ist es dasselbe, was wieder ein bisschen zurückgekommen ist, dann noch in der Nähe gewesen? Also könnte eine kleine Ziege sein oder halt so ein Hund, so von der Größe her.
Der hätte jetzt halt keine Hufe, ne? Aber gut, vielleicht täuscht es auch vom Geräusch. Vielleicht war es auch ein Hund.
Ja, und dann habe ich mir eben Sorgen gemacht. Oh je, da standen eigentlich unsere Schuhe noch vom Zelt. Sind die noch da?
Hunde sind ja durchaus auch dafür bekannt, dass sie ganz gerne mal Schuhe klauen. Aber trotzdem waren wir etwas nachlässig in letzter Zeit und müssen, also wir haben die Schuhe in der Regel nicht mehr mit ins Zelt genommen, schon lange nicht mehr. Weil halt auch nie was passiert ist und weil jetzt ja auch jetzt hier auf Indonesien bis auf Bali, muss man sagen, es echt nicht so viele Hunde gibt. Also auch auf Timor gibt es jetzt nicht so viele Hunde, dass wir da auf die Idee gekommen wären oder müssen wir aufpassen mit unseren Schuhen, die sollten wir mit reinnehmen.
Ja, aber war wohl eine schlechte Entscheidung, denn tatsächlich haben zwei Schuhe gefehlt und zwar mein rechter Schuh und Tizians linker Schuh. Also man hätte fast meinen können, irgendjemand hat uns ein paar Schuhe geklaut und hat nicht darauf geachtet, dass es verschiedene sind oder so. Aber das wäre schon ziemlich blöd gewesen. Deswegen nehme ich schon an, dass es ein doofer Zufall ist, aber da womöglich tatsächlich dann ein Hund war. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich genau das Tier war, was da auch rausgeflitzt ist bei uns, weil das ist ja super schnell da rausgeflitzt und hat dann wahrscheinlich nicht schnell noch einen Schuh gepackt.
Und schon gar nicht zwei. Ich meine, als Ziege ohne Hände mit nur einem Mund ist auch nicht so einfach, zwei Schuhe gleichzeitig mitzuschleppen. Oder auch als Hund nicht.
Also vielleicht war da vorher schon mal irgendwas da, aber ja, wir haben es dann jedenfalls mitten in der Nacht gemerkt. Du bist nochmal rausgegangen mit Stirnlampe und hast grob gesucht und jetzt haben wir eben, wo es hell war, ich bin nochmal voll in den Wald gegangen und habe da alles Mögliche abgesucht. Aber geht halt auch nicht. Ich habe in einem Umkreis von, weiß ich nicht, 50 bis 100 Metern vielleicht halt ein bisschen rumgesucht, aber es hat halt auch keinen Sinn, sonderlich weiterzugehen. Es ist halt schwierig, alles abzusuchen hier.
Was wir gefunden haben, war auf dem Weg eine, weiß ich nicht, eine Badehose und eine Unterhose, die da rumlagen und die ziemlich sicher gestern Abend noch nicht da lagen, wo wir da über den Weg ja auch gekommen sind. Und die aber auch nicht uns gehören. Also vielleicht hat der Hund schon vorher mal jemand anderem was geklaut oder was auch immer das war und dann aber gedacht, die Schuhe, die sehen besser aus. Lass ich das mal links liegen und hol mir stattdessen da die Schuhe. Ja, es ist, muss ich sagen, für mich auf der einen Seite nicht so ärgerlich wie für Belinda vielleicht, weil meine Schuhe also das sind immer noch die ich schon in Deutschland quasi, also die ich von Deutschland schon, seit Deutschland schon dabei habe. Entsprechend sehen die auch aus, schon mehrfach geklebt und so und da war jetzt irgendwie so absehbar, naja, sobald es jetzt irgendwann vielleicht doch mal wieder so kühl wird, dass man nicht mehr unbedingt Sandalen braucht, ist deren Lebenszeit zu Ende gekommen. Jetzt ist halt schon ein bisschen früher, jetzt nicht so dramatisch. Belinda, du hattest ja nochmal in Danang, glaube ich, neue Schuhe, oder wann, oder in Tiflis? Ah, in Tiflis, okay, gut, dann ist ja auch nicht ganz so schlimm, aber in Tiflis hattest du dir die neuen Sandalen anscheinend mitbringen lassen, aber die sind ja eigentlich noch relativ gut in Schuss, ne, aber ich denke, ich werde mir jetzt erstmal vielleicht ein paar Flipflops kaufen, so, aber Fahrradfahren im Alltag werde ich jetzt wahrscheinlich erstmal mit den geschlossenen Schuhen, da werde ich jetzt keinen Nachkauf machen. Aber du hast dir darüber noch nicht so richtig Gedanken gemacht, ob du dir jetzt neue Sandalen kaufst oder nicht, weil du noch nicht so ganz darüber hinweg bist, dass du diese Sandalen jetzt verloren hast und deswegen dir noch Hoffnung machst, dass sie jetzt oben an der Straße liegen, wenn wir da hingehen.
Zumindest gebe ich noch nicht ganz auf, ja. Ja, ich habe den Schuh leider immer noch nicht gefunden und werde das auch wohl nie tun mehr. Aber den anderen schleppe ich erstmal noch mit, vielleicht kann ich ihn ja noch gebrauchen. Bis Dili zumindest. Am nächsten Tag war tatsächlich unser höchster Pass auf Timor. 900 Meter war der hoch. Und insgesamt war es ja schon so, dass wir ein bisschen so durch die Hügel und Berge in der Mitte der Insel eben rumgegurkt sind auf dieser Hauptstraße. Und ich fand dadurch vielleicht durch die Höhe, also man war immer so auf zwischen 400, 500 Metern und dann immer wieder ein paar hundert Meter hoch oder runter. Aber dadurch war es angenehm kühler als an der Küste, also als in Kupang zumindest. Das ist ja mein einziger Vergleich an der Küste bisher, den wir haben auf Timor. Also nachts haben wir ja schon im Einspieler erwähnt, zu 18, 19 Grad runter und tagsüber dann vielleicht nur auf 27, 28 Grad. Die Sonne war schon noch sehr stark und heiß, aber es ging. Im Schatten war es auf jeden Fall sehr angenehm.
Also jedenfalls halt konnte man wunderbar Pause im Schatten machen, ohne dass es dort dann zu warm gewesen wäre.
Ja, und zur Abwechslung haben wir am dritten Tag die Hauptstraße dann auch mal für 20 Kilometer verlassen. Da gab es ausnahmsweise mal eine kleinere Alternative. Und ja, da sind wir durch so eine Gegend gefahren, die dadurch eben spürbar ländlicher war, so ein bisschen. Also ein Tal mitten auf der Insel, schon noch fernab der Küsten, aber so ein bisschen parallel zur Hauptstraße, die da in eine andere Stadt und über den Berg noch gefahren wäre. Ja, und die Insel an sich, Timor, gehört ja eigentlich schon zu den abgelegeneren Inseln Indonesiens, würden wir sagen. Und trotzdem nochmal abseits der Hauptstraße gab es vielleicht nochmal einen drauf. Also man hatte teils schon das Gefühl, dass unser Anblick da dem einen oder anderen ja glatt die Sprache verschlagen hat vielleicht. Also wenn jemand vor uns noch nie Ausländer gesehen hat, dann waren es wahrscheinlich die Kinder hier an dieser Straße. Und tatsächlich haben sie uns da nicht, wie noch an der Hauptstraße vermehrt, mit Hello, Good Morning oder Good Afternoon oder Hello Mister, Hello Miss gegrüßt, sondern tatsächlich mit lokalen Sprachen, also entweder irgendwie so Hi auf Indonesisch, Siau oder dann noch eine andere Sprache, die mir jetzt bisher noch gar nicht bekannt schien, zumindest diese Art von Hallo. Vielleicht war das irgendwie eine lokale timoresische Sprache oder ein anderes indonesisches Hallo, was ich noch nicht kannte. Auf jeden Fall nur sehr, sehr selten auf Englisch, hello. Also zeigt nochmal, dass es noch ein bisschen abgelegener war.
Ja, und das ist schon interessant, oder? Wie groß dann doch der Unterschied ist, wenn man auch mal von dieser Hauptstraße einfach runterkommt. Also wie viel, wie soll ich sagen, Zivilisation oder so allein schon dadurch erzeugt wird, dass man halt so eine Hauptstraße durchs Land baut und alle Leute, die an dieser Hauptstraße wohnen, hat man halt schon irgendwie das Gefühl, dass die doch irgendwie noch mehr im Austausch mit der Welt leben, als wenn man dann mal in so ein Seitental reinfährt. Und das ist jetzt eines dieser Merkmale, wo man das halt irgendwie dran festmachen konnte.
Ja, was tatsächlich auch auf dieser Nebenstraße ein bisschen angefangen hat und sich danach auf der Hauptstraße gen Osten hin aber noch weiter durchgezogen hat, war, dass die Leute ganz oft von ihren Häusern so eine Art Pavillons hatten, im Grunde so vier hohe Stelzen meistens und darauf so ein kegelförmiges Strohdach, beziehungsweise vielleicht als moderne Alternative gab es auch ab und zu gleichartige Pavillons, die aber statt dem Strohdach ein Wellblechdach obendrauf hatten, aber auch kegelförmig. Also wie so eben Pavillons, die sie so zum Schutz vor der Sonne oder vor dem Regen in ihren staubigen Höfen stehen hatten. Oftmals höher als das eigentliche Haus dahinter und da waren dann oft auch die Leute, weiß ich nicht, versammelt. Die Familie hat ein bisschen was gegessen oder unter einem der Pavillons war auch eine Frau tatsächlich, die an einem hölzernen Webstuhl gearbeitet hat oder eben sonst die Leute ihren Arbeiten nachgegangen sind. Ja, aber insgesamt auf jeden Fall dieser Abschnitt abseits der Hauptstraße war mal eine ganz nette Abwechslung für 20 Kilometer und war auch interessant, eben das dörfliche Leben da zu sehen.
Ja, war letztlich auch die einzige Abwechslung dieser Art, weil den Rest sind wir wirklich komplett eigentlich auf der Hauptstraße nur unterwegs gewesen. Also 4 Tage hatte ich ja vorhin gesagt, 4 Tage Hauptstraße, das heißt 3-mal Zelten dazwischen. Und wir hatten da echt alle drei Zeltplätze, die waren echt erstaunlich cool eigentlich. Also vom ersten haben wir ja schon erzählt und die anderen beiden waren auch schöne von Kühen, kurz gefressene Wiesen und dazwischen so viele kleine Inselchen aus kleinen Wäldchen oder Bäumchen, die dann Schatten gespendet haben und die einen natürlich dann auch ein bisschen versteckt haben. War relativ ruhig, also wir haben wirklich 3-mal im Zelt relativ gut geschlafen, gute Nächte verbracht und auch einfach sehr idyllisch und wie gemacht zum Zelten. Nee, war echt super schön. Und auch ein bisschen überraschend, weil ich muss sagen, wenn man sich so den durchschnittlichen Hauptstraßenabschnitt, den man da so lang gefahren ist, so angeschaut hat, dann würde man das jetzt nicht unbedingt erwarten, dass da so schöne Plätzchen sind. Also ich denke, solche Plätzchen, wie wir sie gefunden haben, die gab es da durchaus nicht alle Nase lang auf Timora, aber für uns hat sich dann immer ein passender Platz zum passenden Zeitpunkt am Straßenrand aufgetan und vielleicht ja, war wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Glück dabei. Trotzdem super, 3 schöne Zeltnächte auf jeden Fall noch verbracht auf Timor.
Ja, eine Sache gibt es von der Hauptstraße vielleicht noch zu erzählen. Der letzte Anstieg, den wir hier hatten vor Atambua, da war am Straßenrand dann so ein Holzhütchen, so eine kleine Holzbude, aus der Fruchtsäfte verkauft werden. Und als wir vorbeigefahren sind, ist der Besitzer rausgesprungen und hat uns angehalten und hat uns dann Deal angeboten. Er macht uns 2 Fruchtsmoothies und dafür darf er dann ein kleines Video mit uns als kleine Werbung für seinen Stand aufnehmen, den er neu da ja, platziert hat. Ja, sonst fragen die Leute meist gar nicht, wenn sie einfach so Videos von uns machen. Hier kriegen wir 2 Smoothies im Gegenzug. Klingt also nach einem guten Deal für uns. Also haben wir uns eben auf das Bänkchen neben der Holzbude gesetzt, mit der Aussicht runter ins Tal und auf den Wald gegenüber. Und dann haben wir vom Besitzer Evan eben 2 Drachenfrucht-Smoothies serviert bekommen. Und das Besondere an diesen Smoothies hier oder seinen Fruchtstand auch ist, dass die eben im Gegensatz zum kompletten Rest gefühlt von Indonesien keinen zugesetzten Zucker haben, diese Smoothies. Wie er uns versichert hat, also er spricht gutes Englisch, wir konnten uns da unterhalten. Und außerdem haben wir die Smoothies im Glas bekommen mit einem Metalltrinkhalm, also komplett ohne Plastik. Das ist ja auch eine sehr, sehr große Besonderheit in Indonesien. Hat auch super geschmeckt und deswegen, dafür haben wir auf jeden Fall gerne Werbung gemacht.
Ja, Ivan hat dann sein Handy gezückt und hat dann einfach so ein bisschen gefilmt, wie er sich mit uns da unterhält, hat halt uns gefragt, wie wir heißen, wo wir herkommen, was wir hier machen und wie der Smoothie so schmeckt natürlich. Also ja, einfach alles so ein bisschen locker und nett unterhalten und das war dann im Prinzip sein Werbevideo. Also alles voll, ja, voll locker und nett, wie gesagt. Und nach dem Video haben wir ihn dann auch mal gefragt, so, ob er schon mal in Osttimor war und so. Und dann meinte er, ja, er ist dort tatsächlich dort geboren, also vor dem Krieg, der zur Unabhängigkeit von Osttimor geführt hat. Wie gesagt, dazu erzählen wir ein bisschen mehr in der nächsten Episode. Aber es war halt dann so, dass seine Eltern bei indonesischen Behörden gearbeitet hatten. Und naja, nachdem sich dann dort eben der neue Staat Osttimor konstituiert hatte, mussten die dann halt quasi ins indonesische Westtimor übersiedeln, wenn sie ihren Job behalten wollten. Und das haben die dann also gemacht. Aber er hat wohl noch Verwandte oder Stammesangehörige eher, wie er es genannt hat, in Osttimor. Also da sieht man, diese Stammesstruktur ist da anscheinend noch relativ wichtig und wird gelebt. Und da gibt es wohl eben also noch ja, wichtige Bekannte in Osttimor. Und wenn es dann da irgendwie ein Event gibt, also keine Ahnung, er hat nichts Konkretes genannt, irgendeine Feier, wahrscheinlich eine Hochzeit oder was weiß ich, dann meinte er, ja, dann geht er halt einfach über den Grenzfluss rüber, also nicht über die offizielle Grenze oder so, von denen gibt es ja nur 2, ganz im Norden und ganz im Süden. Und er meinte aber, jo, der geht da einfach mitten durch die Insel über den Fluss, der Fluss ist nicht so tief, da kann man mit dem Roller durchfahren. Das ist im Prinzip ganz normal, machen die von der Osttimor-Seite auch und kommen so nach Indonesien und die Polizei auf beiden Seiten der Grenze dann auch einfach mal ein Auge zudrückt. Also er hat dann so erzählt, ja, wenn er halt von den indonesischen Grenzpolizisten aufgegriffen wird, dann sagen die einem halt, ja, geh von mir aus schnell rüber, aber du kommst auf jeden Fall wieder zurück. Und auf der osttimoresischen Seite, wenn er dort dann irgendwie von den osttimoresischen Grenzern erwischt wird, sage ich mal in Anführungsstrichen, dann muss er halt sagen, ja, hey, komm, ihr kennt mich doch, ich bin doch quasi von eurem Stamm, von eurem Tribe und so, da werde ich ja wohl mal da kurz bei euch rüber dürfen, oder? Das passt schon, oder? Passt schon. Und dann sagen die Polizisten, ja gut, passt schon, du gehörst ja quasi zu uns. Und dann kann man da anscheinend einfach so hin und her gehen, wie man es möchte. Wir haben uns aber trotzdem entschieden, lieber den offiziellen Grenzübergang zu benutzen. Und ja, also was er auch noch erzählt hat, was ich auch noch interessant fand, ist, dass so ne, da über den Grenzfluss zu gehen und so, das geht wohl von beiden Grenzpolizisten auf beiden Seiten der Grenze klar, aber ansonsten ist wohl die osttimoresische Polizei schon doch deutlich korrekter als die indonesische Polizei. Also er hat erzählt, in Osttimor muss man auf jeden Fall mit Helm Roller fahren und man sollte wahrscheinlich auch besser einen Führerschein haben. In Indonesien ist das jetzt nicht so ein großes Problem, wenn man da irgendwie ohne Helm fährt oder ohne Führerschein und vom Polizisten erwischt wird, jo, dann muss man dem halt irgendwie 100.000 Rupias zustecken, also 5 Euro Und dann darf man weiterfahren, dann passt es schon. Aber in Osttimor, da sind die Polizisten wohl nicht bestechlich. Da muss man unbedingt tatsächlich auch einen Helm tragen. Gut, ja, also war wirklich super nett der Typ auch. Also nicht nur, weil er uns die Smoothies geschenkt hat, sondern auch sonst. Man konnte sich wirklich super nett mit ihm unterhalten. War auch echt witzig. Also hätten wir auch theoretisch noch ein bisschen länger sitzen können. Aber irgendwann mussten wir natürlich dann weiter, um dann eben hier nach Atambua zu kommen und diese Podcast-Episode hier zu produzieren, zu deren Ende wir nun langsam gelangen. Wir kommen ans Ende von unserer Zeit in Indonesien und damit auch ans Ende von dieser Podcast-Episode. Vielleicht noch ein kleines Indonesien-Fazit an der Stelle. Also ich würde halt schon sagen, dass bei keinem anderen Land unserer Reise hatten wir so sehr so eine, da müssen wir halt durch Mentalität, wie bei Indonesien. Wir müssen halt durch, weil es einfach halt zwingend auf dem Weg nach Australien liegt. Wenn man irgendwie von Südostasien, Festland nach Australien will, ja, dann führt der Weg halt nur durch Indonesien. Und ja, jetzt sind wir tatsächlich auch endlich durch Indonesien. Da bin ich schon echt einigermaßen froh und auch ein bisschen erleichtert. Wir haben es geschafft. Wir haben es auch geschafft, 3 Tage bevor unser Visum abläuft. Das heißt, wir sparen uns die 50 Euro und den Hassel für die Verlängerung. Und morgen geht es dann über die Grenze in Land Nummer 39.
Ja, diese müssen wir halt durch Mentalität, die kam bei mir halt auch schon allein daher, dass vor Indonesien war ich ja schon total K.O. eigentlich von ganz Südostasien, von diesem feuchtheißen Klima, das wir da vor allem in Malaysia und Singapur dann hatten. Von Indonesien hatten wir schon vor der Einreise kein so tolles Image irgendwie bekommen von dem, was wir so gehört hatten. Also steile Straßen, überall viel los und Leute, viel Verkehr, Hupen, hatten wir alles schon gehört und sowas. Und sowas dann halt noch obendrauf, wenn ich sowieso schon ziemlich am Ende vom Fahrradfahren hier war, weiß ich nicht. Zeitweise hatte ich damals ja schon argumentiert hier, warum fliegen wir nicht einfach schon von Singapur nach Australien einfach? Ich meine, mir war das Dogma, mit dem allerkürzesten Flug zu nehmen, dann erst weiter hinten, hinter Indonesien, nicht so wichtig da. Aber was dann doch irgendwie das Argument war, was mich dann halt dazu gebracht hat, ja, lass halt doch durch Indonesien fahren, war eher noch nach Osttimor zu kommen tatsächlich. Das fand ich schon irgendwie cool. Irgendwie so ein exotisches Land, wovon die meisten oder viele Leute in Deutschland wahrscheinlich noch nicht mal gehört haben. Konnte mir auch nicht viel drunter vorstellen. Irgendwie dieses eine exotische Land da zu verpassen, fand ich dann doch auch ein bisschen blöd. Also habe ich mich eben dazu entschieden, mich halt dann noch jetzt durchzuquälen durch Indonesien. Mehr oder weniger. Ja, und jetzt im Nachhinein betrachtet, muss ich halt sagen, es hat sich ja schon als korrekt herausgestellt, eben viele der negativen Punkte, dieses Image, was wir gehört haben. Viel zu oft war es eben wirklich eine Qual, durch Indonesien zu radeln, viel zu steil für mich und weiß ich nicht, die schönen Seiten konnten das halt auch nicht aufwiegen in meinem Fall jetzt. Da war ich halt schon zu geschlaucht vielleicht. Also vielleicht erzählen wir in der nächsten Episode zum Abschluss von Südostasien vielleicht auch nochmal so ein Gesamtfazit. Aber auf jeden Fall, ja, letztendlich muss ich sagen, dass ich mich schon großenteils habe durchquälen müssen, zumindest während des Fahrtags, während des Fahrens.
Immerhin muss man ja sagen, wir hatten in Indonesien wirklich immer wahnsinnig stabil, schönes Wetter. Also da 2 Regentage mal hinter Jakarta, aber sonst eigentlich echt durchgehend jeden Tag Sonnenschein und man musste sich nie Sorgen machen, irgendwie brauche ich jetzt heute meine Regenklamotten oder nicht.
Ja, und vor allem abends und nachts zum Zelten war es echt angenehm. Aber ich muss sagen, tagsüber super Sonnenschein, aber ob das noch als schönes Wetter durchgeht, dafür war es dann doch noch zu heiß, wenn die Sonne gebrannt hat. Und auf manchen Inseln, wie auf Sumbawa, gab es jetzt nicht so viel Schatten. Also ein bisschen kühler könnte es schon auch noch sein, tagsüber zumindest.
Ja, stimmt schon. Ich sehne mich auch mal wieder nach so einem richtigen Winter, so ein bisschen nach dieser langen Zeit jetzt hier in Südostasien. Aber wahrscheinlich das auch nur so lange, bis der Winter dann kommt. Dann sehne ich mich wahrscheinlich wieder schneller zurück zum indonesischen Wetter, als ich den Winter genießen kann. Na, schauen wir mal. Ich fürchte nach unserer aktuellen Planung, der Winter wird irgendwann kommen. Das heißt, ihr werdet dann sicherlich hier auch mitkriegen, wie gut wir dann mit dem Winter klarkommen werden und wiefern wir den dann genießen können. Ja, noch nicht vom Winter, aber doch immerhin vom nächsten Land, Osttimor, berichten wir dann in der nächsten Podcast-Episode wieder. Wenn ihr uns und dieses Podcast-Projekt unterstützen wollt, egal ob finanziell oder ideell, dann findet ihr dazu die nötigen Infos neuerdings auch in den Shownotes zu den Podcast-Episoden. Und ja, ansonsten bleibt uns nur noch eins zu sagen. Danke an die, die uns schon unterstützt haben natürlich. Und ansonsten bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Episode. Tschüss.
Tschüss.